nur Wunschdenken und Einbildung, lautet das Thema. Wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen vollständig entspräche, dann müsste sie anders aufgebaut sein, als sie aufgebaut ist. Dann müsste zum Beispiel der regelmäßige Verzehr von Zimtsternen meinen Fitnesslevel erhöhen. Oder dann müsste am Ende einer Bundesliga-Saison mal ein anderer Verein deutscher Meister werden als immer nur der gleiche. Oder, das sage ich als jemand, der sehr viel Zug fährt, wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen vollständig entspräche, dann müsste die Deutsche Bahn von Schweizern geleitet werden. Das ist leider nicht der Fall. Die Wirklichkeit ist nicht immer so, wie wir sie gerne hätten. Und das einzusehen, daran sich zu gewöhnen, das gehört zum Prozess des Erwachsenwerdens, zum Prozess menschlicher Reifung. Manche Menschen sagen nun zu Christen, dass die genau diesen Prozess noch vor sich haben. Also, dass sie mit der Wirklichkeit, so wie sie ist, nicht zurechtkommen und sich deswegen einen Gott an den Himmel malen. Damit sind wir genau bei diesem Vorwurf, der auch schon erwähnt wurde. Glaube sei Ausdruck von Wunschdenken, weil man mit der Realität nicht zurechtkommt und deswegen Einbildung. Das ist ein alter Vorwurf und ich schaue ihn mir jetzt in den nächsten paar Minuten mal in zwei Varianten ein. Die eine ist ein bisschen neuer und die andere ist die klassische. Die neue Variante sagt, Gott könne doch eine Überfunktion unseres Hirns sein. Damit sind wir auf dem Gebiet der sogenannten Neurotheologie, also Leute, die mithilfe von neurologischen Methoden, also Messungen von Hirnaktivitäten, herausfinden wollen, wie das mit Religiosität eigentlich beschaffen ist und die überlegen, welche Hirnareale aktiv sind, wenn zum Beispiel Menschen religiöse Erfahrungen machen. Ich bin ja persönlich ganz froh, dass nicht alle meine Hirnareale immer sichtbar sind, ob die jetzt aktiv sind oder nicht, dass das nur ich selber weiß. Aber Neurotheologen beschäftigen sich mit dem, was an religiöser Erfahrung im Hirn ablesbar ist. Und da gibt es einen Klassiker, der sich damit beschäftigt hat. Das ist Michael Persinger, ein Amerikaner, der vor ein paar Jahrzehnten ein Experiment gemacht hat über die Religiosität und die Hirnströme. Der hat Probanden, die haben sich das freiwillig, haben sich freiwillig dazu bereit erklärt, einen Helm aufgesetzt, mit dem er elektromagnetische Impulse in das Hirn dieser Leute ausgesendet hat, ganz feine natürlich nur. Und manche dieser Probanden sollen hinterher gesagt haben, dass sie religiöse Erfahrungen gemacht haben, während sie diesen Helm aufhatten. Und Michael Persinger hat daraus geschlossen, aha, daran sieht man doch, diese ganze religiöse Geschichte ist nur ein Hirngespinst im wörtlichen Sinne, weil er das ja selber durch seinen Helm hervorrufen konnte. Nun ist dieses Experiment hoch umstritten. Es gibt viele Leute, die sagen, das war methodisch völlig unsauber. Zum Beispiel hat er diesen Probanden vorher gesagt, kann sein, dass sie jetzt religiöse Erfahrungen machen. Dann ist es irgendwie naheliegend, dass manche das dann eben auch machen. Außerdem wurde versucht, das zu wiederholen. Das gehört ja mit zur Wissenschaftlichkeit dazu, dass man sowas wiederholen kann. Das konnte man nicht wiederholen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Selbst wenn das alles stimmte, dieses Experiment, also selbst wenn das methodisch okay wäre, wäre die Folgerung, also sei Gott als Inhalt von Religion ein Hirngespinst, diese Folgerung wäre ein logischer Kurzschluss. Das möchte ich kurz erläutern. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Stellen wir uns vor, ich könnte jetzt hier für euch das Funktionieren eines Fernsehers erklären. Also, stellen wir uns vor, ich könnte hier ein Fernsehgerät hinstellen, so ein schönes altes analoges, und das auseinandernehmen und erklären, wie das Ganze funktioniert. Das kann ich nicht. Ich bin Theologe, ich habe nichts Anständiges gelernt. Aber stellen wir uns vor, ich könnte das erklären, bis ins Kleinste alle Schaltkreise erklären, wie da ein Bild entsteht. Hätte ich damit bewiesen, dass Hansi Flick eine Illusion ist? Nein, das hätte ich nicht. Nur weil der manchmal im Fernsehen zu sehen ist, weil ich das Funktionieren eines Fernsehers erklärt habe, habe ich noch nicht über die Existenz von Hansi Flick ausgesagt. Also wenn ich erklären kann, wie ein Resonanzgerät funktioniert, also das Gerät, das Signale empfängt, dann habe ich damit noch nichts über die Realität der Signalquelle ausgesagt. Selbst wenn ich hier ein Fernsehgerät hinstellen könnte und für euch unerkannt habe ich einen ganz kleinen Bluetooth-Sender irgendwo in meiner Hosentasche, der auf diesem Fernsehgerät die Illusion einer Live-Sendung, einer Live-Fußballübertragung mit Hansi Flick an der Seitenauslinie hier erzeugen würde. Ist klar, gibt es ja momentan nicht, ne? Gibt ja gerade keine Nationalspiele mit deutscher Beteiligung. Aber selbst wenn ich das könnte, hätte ich damit natürlich noch nicht bewiesen, dass alle Live-Fußballübertragungen eine Illusion sind. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also selbst wenn ich erklären kann, wie Religiosität, religiöse Erfahrungen sich im Hirn niederschlagen, dann habe ich dadurch noch lange nichts darüber ausgesagt, ob das jetzt einen Realitätsbezug hat oder nicht. Das gilt übrigens für andere Beschreibungen von menschlichem Niederschlag von Religiosität auch. Also zum Beispiel Religionssoziologie, die erforscht, was in religiösen Gruppen passiert, Gruppendynamik und so weiter. Das kann ja alles sein, dass man das erforschen kann. Aber damit habe ich natürlich noch nichts darüber ausgesagt, ob das, was diese Leute inhaltlich glauben, ob das stimmt oder nicht. Man kann das auch noch anders sagen. Jetzt frage ich noch mal kurz in Elia, ob man die Folie wieder zeigen kann. Genau, danke. Mhm. Man kann das anders sagen, nämlich so wie der Philosoph Daniel von Wachter, ehemals Universität München, das gesagt hat. Er hat das folgendermaßen mit folgendem Bild beschrieben. Das Essen eines Apfelstrudels erzeugt gewisse geistige Phänomene, wie zum Beispiel den Genuss von Rosinen, die mit Hirnvorgängen einhergehen, die für Neurologen beobachtbar sind. Aber dass es diese Hirnvorgänge gibt und dass sie in bestimmten Bereichen des Hirns stattfinden, heißt natürlich nicht, dass der Apfelstrudel ein Hirngespinst ist. Das finde ich persönlich sehr beruhigend. Also, Zitat Ende. Das finde ich persönlich sehr beruhigend. Soweit zur ersten Variante, Gott als Hirngespinst. Kommen wir zur zweiten Variante dieses Einwands. Das ist die klassische und die sagt, Gott sei Projektion, Gott als Konstrukt unserer Psyche. Und eben Ausdruck von Wunschdenken. Und der Klassiker, der das vertreten hat, war der Religionsphilosoph Ludwig Feuerbach im 19. Jahrhundert. Es gab noch ein paar andere, die haben so ähnlich gedacht. Karl Marx, Sigmund Freud in Abwandlung haben sich auf ihn berufen. Und auf Ludwig Feuerbach geht die sogenannte Projektionstheorie zurück. Er selber hat das Wort so nicht verwendet, aber der Name ist eine ganz gute Bezeichnung für seine Theorie. Die Projektionstheorie sagt, vereinfacht gesagt, Folgendes. Also Gott gibt es nicht. Und dass dennoch so viele Menschen an ihn glauben, liegt daran, dass sie eben mit der Wirklichkeit nicht zurechtkommen, dass sie ihre eigenen Probleme irgendwie an Gott delegieren. Also projizieren sie einen Gott an den Himmel, den es aber gar nicht gibt. Er ist eigentlich nur eine ins Riesenhafte vergrößerte Version eines Menschen. Also Menschen sind manchmal nett, Gott ist allgütig, Menschen sind zeitlich begrenzt, Gott ist ewig, Menschen sind ein bisschen mächtig, Gott ist allmächtig. Aber so die Projektionstheorie, das ist eben alles nur Projektion. Diesen Gott gibt es gar nicht, es ist nur ein Wunschbild, Ausdruck von Wunschdenken, um mit der Wirklichkeit zurechtzukommen. So wird die Theorie. Nun habe ich gegen diese Theorie so meine Einwände. Ich finde diese Theorie nämlich nicht überzeugend. Ich nenne euch mal drei Einwände, die ich gegen die Projektionstheorie habe. Der erste Einwand lautet, diese ganze Theorie sagt nichts über die Wahrheitsfrage. Also über die Frage, ob jetzt der Glaube von religiösen Menschen, von Christen zum Beispiel, der Wahrheit entspricht oder nicht. Ob es Gott gibt oder nicht. Die Theorie sagt gar nichts darüber, ob es Gott gibt oder nicht, sondern die setzt voraus, dass die Wahrheitsfrage schon geklärt ist, dass es Gott also nicht gibt. Und sie fragt dann danach, warum dennoch Menschen an Gott glauben, wenn man schon voraussetzt, dass es ihn nicht gibt. Wenn man das voraussetzt, dass es Gott nicht gibt, dann ist das mit der Projektion eine ganz gute Erklärung. Also wenn man schon sagt, komm, Gott gibt es nicht, komm, kann ja gar nicht sein. Und wie kommt es trotzdem, dass so viele Menschen an ihn glauben? Kann es nicht sein, dass sie mit der Wirklichkeit nicht zurechtkommen und dann malen sie sich diesen Gott an den Himmel? Wenn man das schon voraussetzt, dass es Gott nicht gibt, dann ist das mit der Projektion eine gute Erklärung. Sagt die Erklärung nichts darüber aus, ob es ihn gibt oder nicht. Denn natürlich passieren Dinge nicht deswegen, weil man sie sich wünscht. Wenn ein Student oder eine Studentin sagt, hiermit habe ich mein Examen, das reicht nicht, man muss schon was dafür tun. Also Dinge passieren nicht deswegen, weil man sie sich wünscht. Aber das Gleiche geht auch umgekehrt. Komplizierter Satz kriegen wir aber hin. Dinge passieren auch nicht deswegen nicht, weil man sie sich wünscht. Dinge passieren auch nicht deswegen nicht, weil man sich wünscht. Das heißt, die Folgerung, du wünschst dir einen Gott, also gibt es ihn nicht, ist unlogisch. Ja, natürlich, wie gesagt, meine Wünsche erzeugen Gott nicht, aber meine Wünsche verhindern ihn natürlich auch nicht. Sondern wenn man es nur hypothetisch annimmt, es könnte einen Gott geben, dann ist es doch geradezu zu erwarten, dass ich als eins seiner Geschöpfe ein Bedürfnis nach ihm verspüre. Das ist kein Beweis für Gott, aber man kann das ganze Argument auch umdrehen. Also der Wunsch kann auch Ausdruck der Wirklichkeit sein. Das ist auch mein zweiter Einwand. Mein erster Einwand ist, die ganze Theorie sagt nichts über die Wahrheitsfrage. Mein zweiter Einwand lautet, und der geht noch einen Schritt weiter, dass normalerweise meine Bedürfnisse ein Hinweis auf die Wirklichkeit sind. Also ich habe zum Beispiel das Bedürfnis nach Flüssigkeit. Ich habe gelegentlich Durst. Es gibt auch Flüssigkeit. Und das Bedürfnis sagt mir auch etwas über meinen Körper aus. Oder ich habe Bedürfnis nach Nahrung oder nach Schlaf oder auch nach Begegnung mit anderen Menschen. Ich bin ein soziales Wesen. Und es gibt auch andere Menschen und all diese Bedürfnisse sagen mir etwas über mich selbst und über die Wirklichkeit. Warum soll das bei einem religiösen Bedürfnis auf einmal umgekehrt sein? Warum soll da gelten, du sehnst dich nach Gott, also gibt es ihn nicht? Versteht ihr, ich würde es ja gar nicht leugnen, dass der Gedanke an Gott mir positive Gefühle verschafft. Manchmal kann Gott auch sehr herausfordernd und sehr anstrengend sein, in dem, was er von uns erwartet. Aber grundsätzlich ist es ein positives Gefühl, was der Gedanke an Gott in mir erzeugt. Gott gibt mir Sinn, Geborgenheit, Hoffnung. Gebe ich sofort zu. Aber folgt daraus, dass er Erfindung ist oder dass es ihn nicht geben kann. Nein, es kann genauso gut umgedreht sein. Also es kann genauso gut sein, nochmal, wenn man auch nur hypothetisch annimmt, Gott hat die ganze Wirklichkeit erschaffen, dann wäre es doch gerade zu erwarten, dass ich als Bewohner dieser Wirklichkeit ein Bedürfnis nach ihm verspüre. Und es ist auch erstaunlich, dass es dieses eine Bedürfnis gibt, zumindest bei vielen Menschen, vielleicht nicht bei allen, aber dieses eine Bedürfnis, das durch nichts in dieser Welt gestillt wird. Also ich habe so viele Bedürfnisse, die relativ einfach zu stillen sind, aber ich habe Bedürfnisse, die noch darüber hinausgehen, nach Sinn, Hoffnung und so weiter. Könnte doch auch ein Hinweis sein, dass da etwas ist. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern diese Art zu argumentieren, es geht letztlich zurück auf den großen christlichen Denker Augustin. Der hat vor 1600 Jahren in einem berühmten Gebet mal gesagt, Gott, du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das ist kein Beweis für Gott. Es gibt ja genügend Menschen, die eine solche Sehnsucht nicht verspüren. Aber merkt ihr, man kann diese ganze Sache auch umdrehen. Also wenn man ein solches Bedürfnis hat, könnte es auch ein Hinweis auf die Wirklichkeit sein. Mein dritter Einwand gegen die Projektionstheorie lautet, dass der christliche Glaube tatsächlich sehr attraktiv ist, dass er zugleich aber unsere unterbewussten Erwartungen durchkreuzt. Also ich gebe auch wieder sofort zu, dass der christliche Glaube, speziell der christliche Glaube, wenn man ihn kennenlernt, sehr attraktiv ist. Mir begegnet das öfter, dass Leute sagen, oh, das klingt gut, das würde ich eigentlich gerne glauben können. Zugleich ist das, was im christlichen Glauben inhaltlich ausgesagt wird, so anders als das, was wir uns so unterbewusst über die Welt zusammenreimen, dass ich mir nicht gut vorstellen kann, wie man sich das ausgedacht hat. Und vielleicht ist das auch der entscheidende Punkt, dass der christliche Glaube unsere unterbewussten Erwartungen gerade durchkreuzt. Und vielleicht sind unsere unterbewussten Annahmen über das Leben oft dasjenige, was uns den Glauben eher schwer macht oder auch eher leicht macht. Also vielleicht wirken unsere unterbewussten Annahmen viel stärker als Argumente. Das sage ich als jemand, der Argumente sehr schätzt und Argumente sehr wichtig findet. Aber meine Frage ist, was ist denn eigentlich das größte Hindernis, das Menschen haben, wenn sie auf dem Weg zum Glauben sind, wenn sie sich mit christlichem Glauben zum Beispiel beschäftigen? Was hält Menschen am ehesten vom Glauben ab? Ist es wirklich der Verstand? Sind es wirklich intellektuelle Einwände gegen den Glauben? Nochmal, das sage ich als jemand, für den die verstandesmäßige Auseinandersetzung extrem wichtig ist. Ich bin selber zum Glauben gekommen als Jugendlicher, vor allem dadurch, dass mir Menschen meine Fragen beantwortet haben oder Bücher mir meine Fragen beantwortet haben und ich Gründe für den Glauben kennengelernt habe. Und seitdem ist das mein Spezialgebiet in Forschung und in der Praxis, verstandesmäßige Anfragen an den Glauben zu besprechen und versuchen, darauf zu antworten. Also es ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde es schwierig, wenn Leute sagen, im Blick auf den Glauben, ach weißt du, das kannst du mit deinem Verstand nicht durchdringen, das musst du halt einfach glauben. Das hilft überhaupt nicht, wenn man Fragen an den Glauben hat. Aber trotzdem erlebe ich im Gespräch mit Menschen, was Menschen am ehesten vom Glauben abhält oder häufig vom Glauben abhält, ist eher noch eine Etage tiefer. Auf der Ebene der Bilder, der unterbewussten Annahmen über das Leben, die wir so mit uns rumtragen. Versteht ihr? Wir sind ja gar nicht so rational, wie wir gerne wären, sondern jedes Wort, jeder Gedanke ist zutiefst aufgeladen, irgendwie angereichert durch all die unterbewussten Assoziationen, die wir damit verbinden. Und das gilt natürlich auch für alle, die das jetzt hier anschauen, ob heute oder ob später irgendwann im Stream. Sobald ich so hoch aufgeladene Worte wie Gott, Glaube, Jesus in den Mund nehme, löst das bei euch irgendwas aus, unterbewusst. Und es kann was Positives sein, es kann aber auch was Negatives sein oder dieses unbestimmte Gefühl merkwürdig. Und das ist gar nicht unbedingt durch Argumente bedingt, sondern vielleicht eher durch diese unterbewussten Erwartungen, die wir haben. Manchmal sind es Bilder, die uns den Glauben leicht machen. Manchmal sind es auch unterbewusste Bilder, die uns den Glauben schwer machen. Deswegen kann Glaube, Nicht-Glaube und Glaube, Glaube und Nicht-Glaube auch durch Bilder geprägt sein, auch Nicht-Glaube kann im wörtlichen Sinne eingebildet sein, also vor allem nicht Bilder hervorgerufen sein. Und deswegen tatsächlich auch Ausdruck von Projektion. Was für Bilder sind das? Zum einen sind das Bilder, die scheinbar auf den ersten Blick gar nichts mit Gott zu tun haben. Ich nenne mal ein Beispiel. Es könnte zum Beispiel sein, dass jemand bei dem Wort Autorität ein eher unangenehmes Bild hat. Also ich erinnere mich, dass ich vor etlichen Jahren mal mit einem unserer Kinder auf dem Spielplatz war. Das war damals so ungefähr 3 Jahre alt, ist schon ziemlich lange her. Und dieses Kind kletterte so ein Klettergerüst hoch und schaffte es nicht so ganz, ne, weil es nur 3 Jahre alt war, und sagte dann zu mir: Papa, hilf mir. Und ich half dann so ein bisschen mit und schob mit. Neben meinem Kind war ein anderes Kind ungefähr des gleichen Alters, das kletterte das gleiche Klettergerüst hoch. Dessen Papa lehnte abseits, ein bisschen weiter weg, so erinnere ich das zumindest, und guckte sich das Ganze so an. Und sein Kind sagte zu ihm: Papa, ich schaffe das nicht, hilf mir. Und sein Papa sagte: Nur stell dich nicht so an, du schaffst das schon. Zu seinem 3-jährigen Kind. Und ich dachte, Grundregel aller deutschen Erziehungsberechtigten auf deutschen Spielplätzen ist ja, niemals das Erziehungsverhalten anderer anwesender Erziehungsberechtigter zu kommentieren. Also habe ich nichts gesagt. Hinterher habe ich mir gedacht, naja, vielleicht war dieser andere Papa ja nur genervt, hat einen schlechten Tag. Ich habe ja auch manchmal schlechte Tage. Dann habe ich mir aber vorgestellt, dieser andere Papa ist vielleicht immer so. Und dieses Kind wird irgendwann ein erwachsener Mensch und kommt in einen Gottesdienst und hört den Satz: Gott ist unser guter Vater, der immer für uns da ist. Dann kann ich mir vorstellen, wenn in diesem erwachsenen Menschen so eine unterbewusste Stimme sagt: Guter Vater, immer für mich da, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja totaler Quatsch. Das gibt's gar nicht. Also manchmal sind das unterbewusste Bilder, die scheinbar auf den ersten Blick gar nichts mit Gott zu tun haben, aber auf den zweiten Blick schon. Manchmal sind das auch Bilder von Gott selbst, die uns den Glauben schwer machen. Und ich stelle jetzt mal 2 gängige Bilder vor, so wie in unserer Kultur häufig von Gott geredet wird, wo ich verstehen kann, wenn Leute davon geprägt sind, dass sie mit Gott jetzt nicht so viel zu tun haben möchten. Das erste Bild, das nenne ich manchmal das Bild vom fernen Gott. Das ist ein Gott, den es zwar gibt, aber der darüber hinaus relativ wenig zu tun scheint, über den man besinnlich nachdenken kann, der vielleicht irgendwelche vagen, unbestimmten Gefühle auslöst von Ehrfurcht oder Besinnlichkeit, aber mit meinem Alter wenig zu tun zu haben scheint. Das ist relativ verbreitet, der ferne Gott. Und dann kann ich jeden verstehen, der sagt: Ja, warum soll ich mich damit beschäftigen? Also das kann ich auch irgendwas tun, was wirklich wichtig ist. Ja, das ist was für Archivare oder Museumsexperten, aber doch nicht für mich. Anderes Bild, das ein bisschen weniger harmlos ist, das ist das Bild vom fordernden Gott. Und daran, das muss ich jetzt selbstkritisch sagen, sind wir Vertreter der organisierten Christenheit nicht ganz unschuldig. Denn wenn Vertreter der organisierten Christenheit irgendwo öffentlich auftreten, sagen sie meistens etwas darüber, was man als Christ tun sollte oder nicht tun sollte, oder als Christin tun sollte oder nicht tun sollte. Und natürlich gehört zum christlichen Glauben auch eine Ethik, aber es ist ein Irrtum, dass die Ethik den Kern ausmacht. Aber die Idee kann man schnell bekommen. Also Christsein heißt, bestimmte Dinge zu tun und andere zu lassen. Es gibt noch eine Variante des fordernden Gottes, die noch ein bisschen weniger harmlos ist. Da wird vor Menschen das Bild gezeichnet von einem Gott, der sagt: Also ich stelle für dich Regeln auf, die sind so schwierig, dass du sie niemals befolgen kannst. Und wenn du sie nicht befolgst, kriegst du schrecklichen Ärger. Ich male sozusagen vor dir eine Linie auf, die ist schnurgerade 1 Millimeter breit, und wenn du auch nur 0,5 Millimeter nach links oder rechts abweichst, dann kriegst du schrecklichen Ärger. Wehe, pass bloß auf. Also wenn Gott so präsentiert wird, kann ich jeden verstehen, der als erwachsener Mensch sagt: Entschuldigung, ich bin jetzt erwachsen, ich lasse mich hier nicht unter Druck setzen. Bei solchen Bildern kann ich also nachvollziehen, wenn das mit dem Glauben schwer ist. Meine simple Frage lautet nur: Was ist denn, wenn Gott in Wirklichkeit ganz anders ist? Ganz anders als so. Ich kann an dieser Stelle nichts beweisen. Ich kann ansonsten, wie ich finde, meinen Glauben doch ziemlich gut begründen. Nicht zwingend beweisen, aber doch sehr gut begründen. Aber darum geht es mir an dieser Stelle nicht. Es geht mir an dieser Stelle gar nicht so sehr um Argumente, sondern um Bilder, um ein anderes, alternatives Bild von Gott, um mal zu zeigen, wie aus meiner Sicht Gott im Kern des christlichen Glaubens eigentlich gedacht wird. Wenn ich als Christ von G-O-T-T rede, dann glaube ich, derjenige, der die ganze Wirklichkeit geschaffen hat, alles, was wir kennen, Milchstraßen, Galaxien, Planet Erde, uns, wie wir hier sitzen vor unserem Rechner oder unserem mobilen Endgerät, dass dieser große, mysteriöse, unerforschliche Gott, dass der an einem Punkt in der Geschichte beschlossen hat, dass er so groß wird. Gott wird ein Baby. Gott hat Hunger, Gott hat Durst, Gott muss schlafen. Aus dem Baby wird ein Junge, aus dem Jungen wird ein junger Mann. Er lernt einen Beruf. Im Alter von ungefähr 30 Jahren tritt Jesus an das Licht der Öffentlichkeit und sagt zu den Menschen seiner Zeit sinngemäß, ihr glaubt immer, Gott ist für die Leute da, die alles religiös und moralisch geregelt haben. Ich sage euch, Gott ist für jeden da. Und er interessiert sich ganz besonders für die Menschen, die glauben, dass sie ihm nichts zu bieten haben. Also Gott, der große Gott, wenn er so ist, kann es sich leisten, ganz klein zu werden und auf unsere Augenhöhe zu kommen. Und dieser Jesus, von dem wir glauben, dass er Gott verkörpert, der sucht nach Menschen. Er geht auf Menschen zu, die überhaupt nicht damit rechnen. Und er liebt ohne Vorbehalte. Also er lässt Menschen an sich heran, die sonst von niemandem akzeptiert werden. Er lässt sie an sich heran, er berührt sie sogar. Und durch seine Berührung, dadurch, dass er ihnen die Hand zum Beispiel auf die Schulter legt, werden sie gesund. Also das heißt, wenn Gott so ist, dann begegnet er Menschen genau da, wo die sich für vollständig unannehmbar halten, für völlig inakzeptabel. Irgendwann wendet sich das Blatt. Erst sind die Leute total begeistert von Jesus und dann wird er den Mächtigen seiner Zeit, der religiös-politischen Elite, unbequem. Sie schaffen ihn aus dem Weg, veranstalten ein Gerichtsverfahren gegen ihn, fadenscheinige Zeugen auftreten. Er wird verurteilt, verspottet, verprügelt. Dann muss er durch die Menge aus der Stadt rauslaufen, vor die Tore der Stadt auf die Müllkippe, wo die Hinrichtungen stattfinden. Dann wird er auf dieses große hölzerne Kreuz gelegt, dann festgebunden und festgenagelt. Dann wird das Ganze aufgerichtet. Und dann hängt er da und stirbt. Das soll Gott sein? Ja, das soll Gott sein. Glauben Christen. Und wir glauben, dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern zu neuem Leben auferstanden ist. Aber wir glauben, dass Gott in Jesus tatsächlich durch den Tod hindurchgegangen ist. Meine Pointe ist, wenn Gott so ist, dann ist er völlig anders als die Größenfantasien, die die klassische Religionskritik dem Glauben immer unterstellt hat. Dann ist er groß, mächtig, kann viel, aber zugleich so mächtig und so frei, dass er es sich leisten kann, ganz nach unten zu uns zu kommen, in die tiefsten Tiefen menschlichen Leidens zu kommen. Das kann er sich leisten. Und einen solchen Gott, das würde ich behaupten, den kann man sich auch nicht so einfach ausdenken. Das ist kein Beweis dafür, dass der christliche Glaube richtig ist. Aber es ist ein Grund, ein Argument, den christlichen Glauben in Betracht zu ziehen. Und es ist auch ein Bild, das uns helfen kann, unsere schiefen, irreführenden Bilder von Gott auszuheilen. Danke fürs Zuhören und danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank dir, Matthias, für deine Präsentation. Ich hätte vielleicht zunächst mal eine Frage von mir. Und zwar fand ich es ganz spannend, dass du ja eingangs erwähnt hast, die Sache mit den Gehirnströmen und mit den Untersuchungen und mit den religiösen Erfahrungen. Ich frage mich da auch manchmal, ob es da überhaupt eine gängige Definition von religiösen Erfahrungen gibt. Ich fand es mal spannend. Ich habe von einem Bekannten gehört, der aus einer christlichen Familie kommt und wo, glaube ich, die Familienangehörige weitgehend Christen sind, der das als Argument genannt hat, dass er nicht glaubt, gar nicht, dass ihm jetzt die Argumente dazu fehlen für den Glauben an Gott, sondern dass er selber noch keine religiöse Erfahrung hatte. Fand ich irgendwie spannend, weil ich bin auch mehr so der Kopfchrist, wenn man das so nennen kann, und frage mich dann manchmal, okay, was meinen überhaupt Leute, wenn sie von einer religiösen Erfahrung sprechen?
Also was Leute meinen, muss man natürlich die Beteiligten selber fragen. Ich habe das jetzt erstmal ganz allgemein gemeint. Erfahrung, wo jemand den Eindruck hat, irgendwie Gottes Präsenz, Wirklichkeit, Wirkung wahrzunehmen im eigenen Leben. Und ich würde auch gar nicht leugnen, dass diese Erfahrung auf der phänomenologischen Ebene, also da, wo man erkennen kann, was bei Menschen ankommt, dass man das auch mit normalen Methoden irgendwie messen kann. Also ich habe ja eben von Gruppendynamik gesprochen, oder wenn ich eine Gänsehaut habe, dann kann man die Gänsehaut wahrscheinlich auch biochemisch irgendwie analysieren. Und trotzdem glaube ich, dass Gott das in mir bewirkt hat. Das ist für mich kein Widerspruch, weil Gott, wie ich glaube, sich in menschlichen Prozessen auch mitteilt. Ich glaube zum Beispiel, dass Gott sich vor allem durch menschliche Kommunikation mitteilt. Wenn Menschen mir etwas sagen, glaube ich, dass Gott dadurch sprechen kann. Das heißt aber nicht, dass das, was gesagt wird, nicht auch mit den Mitteln der Rhetorik oder der Kommunikationspsychologie irgendwie beschrieben werden kann. Und trotzdem glaube ich, ist es für Gott kein Hinderungsgrund, weil Gott uns ja geschaffen hat und das, was er geschaffen hat, gebrauchen kann, um sich uns mitzuteilen. Genau, natürlich gibt es auch ganz besondere religiöse Erfahrungen, die man wirklich kaum anders erklären kann. Aber ich würde mich gar nicht darauf nur konzentrieren, also auf die spektakulären Erfahrungen, für die man gar keine andere Erklärung finden kann. Das ist gar nicht der Punkt. Was mich zum Glauben gebracht hat, waren auch gar nicht Erfahrungen. Da geht es mir so wie dir, sondern erstmal Argumente. Und die Erfahrungsseite kam dann sozusagen hinterher. Nachdem ich rational überzeugt davon war, es stimmt, habe ich dann auch den Eindruck gehabt, ja, Gott spricht zu mir und habe ihn auch gespürt und seine Gegenwart ist mir wichtig. Aber es ist nicht so, dass am Anfang ein Gefühl stand, sondern am Anfang stand eine Überzeugung.
Ja, finde ich auch spannend. Mir geht es vielleicht bei dem Thema auch selber so. Ich habe bis vor kurzem, habe ich glaube mal sogar in einem Gespräch gesagt, also wenn man mich fragt, ich hatte jetzt noch nie eine religiöse Erfahrung. Allerdings erst in den letzten Wochen, als ich so über das ein oder andere Erlebnis reflektiert habe, würde ich sagen, okay, jetzt im Nachhinein betrachtet, würde ich schon sagen, dies oder jenes war eine eindeutige religiöse Erfahrung und war auf jeden Fall krass. Aber dass ich es auch, also dass ich gar nicht so ist eine klare Unterscheidung zwischen einer religiösen Erfahrung habe und ist eine Erfahrung, die so irgendwie nicht natürlich erklärbar ist, weil ich ja der Meinung bin, wir leben in einer natürlichen Welt und Gott wirkt auch in den Gesetzen der Natur. Und von dem her würde ich das gar nicht so betiteln. Wenn ich jetzt was nicht natürlich erklären kann, dann hat da Gott nicht gewirkt, ganz im Gegenteil. Bestimmte Fragen sind schon im Vorfeld reingekommen. Ich tue es gerade mal über Stream teilen. Und zwar war die erste Frage, die bei uns schon im Voraus reinkam, auch eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird. Und zwar die Frage, es gibt doch auch Argumente für andere Religionen. Warum gerade das Christentum? Du hast ja schon einige Punkte dazu genannt. Was würdest du sagen, weshalb würdest du vielleicht bestimmte andere Religionen im Voraus ausschließen, das ist vielleicht ein bisschen spitzig formuliert, aber wieso würdest du gerade beim Christentum anfangen, frage ich mal so rum?
Also ich würde nichts von vornherein ausschließen, sondern gerade weil ich ja überzeugt bin, dass die Sache mit Jesus wahr ist, setze ich mich regelmäßig in Anfragen von Menschen anderen Glaubens oder anderer Weltanschauung aus, weil ich glaube, naja, wenn das Ganze wahr ist, dann muss es solche Anfragen aushalten, dann brauche ich mich dagegen nicht zu sperren. Und wenn überhaupt die Frage ist, warum das Christentum und nicht was anderes, dann würde ich zunächst mal sagen, naja, sobald ich etwas glaube oder jemandem glaube, kann ich nicht gleichzeitig das Gegenteil glauben. Mhm. Und das heißt, sobald ich glaube, dass Gott sich einzigartig in Jesus zeigt, kann ich nicht mehr glauben, dass er sich einzigartig an einer anderen Stelle zeigt. Das hat nichts mit Rechthaberei zu tun, sondern das gehört zur Logik einer Überzeugung. Und das heißt, da, wo andere Religionen in ihrem Anspruch, die Wirklichkeit zu beschreiben, stark abweichen von dem, wie ich die Wirklichkeit verstehe, kann ich ihnen natürlich nicht zustimmen. Ich gestehe aber den Angehörigen anderer Religionen natürlich zu, dass sie das Gleiche über mich denken und dass sie auch versuchen, mich zu überzeugen. Das haben sie auch schon häufig gemacht. Also, und das finde ich übrigens auch immer sehr spannend. Solange das respektvoll geschieht und wertschätzend und nur mit Worten und so, finde ich, wird eine starke Überzeugung des Gesprächs. Also jeder darf versuchen, mich zu überzeugen und ich versuche natürlich auch andere Menschen zu überzeugen, aber auch eben ausschließlich mit Worten, Argumenten und vielleicht Geschichten. Das finde ich also okay. Und dann denke ich, es geht um konkrete Fragen. Also es geht nicht einfach pauschal darum, warum das Christentum und warum nicht jemand anders, sondern mein christlicher Glaube konzentriert sich vor allem auf die Person Jesus. Jesus ist für mich sehr überzeugend in dem, was er sagt und tut und auch alles, was über ihn berichtet wird, ganz besonders die Auferstehung ist für mich sehr überzeugend belegt im Neuen Testament. Und sobald ich das glaube, kann ich eben nicht glauben, dass Gott sich an einer anderen Stelle genauso einzigartig zeigt. Und dann werde ich konkurrierende Ansprüche über Gott dann eben auch prüfen und zum Beispiel schauen, naja, überzeugt mich denn das, was anderswo gesagt wird, was von meinem Anspruch abweicht? Also wenn zum Beispiel, und das sage ich in aller Vorsicht, im Koran behauptet wird, Jesus sei gar nicht am Kreuz gestorben, sondern kurz vor knapp sei er durch jemand anderen ausgetauscht. Und dahinter steht möglicherweise die Vorstellung, naja, der Gesandte Gottes kann doch nicht so einen schmachvollen Tod erleiden. Da muss ich sagen, das überzeugt mich historisch nicht. Also historisch wissen wir über Jesus schon einiges sicher. Und gerade auch sehr kritische Forscher des Neuen Testaments würden sagen, natürlich ist Jesus gekreuzigt worden, das ist ja gerade der Punkt. Wie wir das mit der Auferstehung sehen müssen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber dass er das war, das bezweifelt eigentlich keiner. Also an solchen Stellen geht es wirklich um die konkreten Fragen und da glaube ich der christlichen Antwort in aller Regel mehr, aber nicht aus Prinzip. Also nicht, weil ich irgendwie biased bin, also ein Vorurteil habe, die Christen müssen auf jeden Fall recht haben, sondern es entscheidet sich wirklich an all diesen einzelnen Fragen. Das schließt aber nicht aus, dass ich mich in manchen Stellen auch irren kann. Ich habe nur daraus nie geschlossen, dass Jesus Unrecht hat, sondern nur, dass ich selber Jesus falsch verstanden habe und ihn jetzt besser verstehe. Und gelegentlich passiert es auch gerade interessanterweise durch Gespräche mit Menschen, die was ganz anderes glauben. Die weisen mich manchmal auf blinde Flecken in meinem eigenen Glauben hin. Aber ich habe daraufhin noch nie meinen christlichen Glauben an den Nagel gehängt, sondern eher gedacht, ich muss darüber nochmal nachdenken. Und Gott hat anscheinend diesen anderen Menschen gebraucht, um mir was über meinen eigenen Glauben beizubringen. Genau, das ist die kurz gefasste Antwort.
Ich finde die Frage auch deswegen spannend, weil ich auch manchmal den Eindruck habe, dass Menschen auch angesichts der vielen Religionen und Glaubensrichtungen und dann noch Konfessionen im Christentum regelrecht eingeschüchtert sind. Und ich habe dann auch schon in Gesprächen gehört, ja gut, Elia, du hast jetzt gute Argumente für deinen Glauben, aber wenn ich jetzt einen Muslim fragen würde, hätte der ja auch gute Gründe für sein Glauben. Und wenn ich einen Juden fragen würde, hätte der auch gute Gründe für sein Glauben, beim Buddhist und Hinduist und so weiter und so fort auch. Bei so vielen tausenden Religionen und Denominationen, warum sollte ich mir ausgerechnet beim Christentum die Mühe machen, da jetzt anfangen und da mich jetzt reinzuhängen? Ich könnte doch genauso beim Hinduismus anfangen und da jetzt zig Bücher mir durchlesen und die Historizität überprüfen und so weiter und so fort.
Also ich finde es legitim, das zu sagen. Ich hindere ja auch niemanden daran, sich mit anderen Religionen zu beschäftigen. Im Gegenteil, ich finde es richtig und gut, das zu tun. Nur, wenn jemand mit mir redet, werde ich natürlich die Überzeugung präsentieren, die ich richtig finde. Und dann würde ich sagen, es spricht eben inhaltlich sehr viel dafür, sich mit Jesus auseinanderzusetzen. Und nachdem ich von Jesus überzeugt bin, werde ich andere Wahrheitsansprüche nicht mehr ganz so beeindruckend finden. Mhm. Ich kann auch noch ein inhaltliches Argument dafür sagen, warum ich es plausibel finde, mit Jesus zu beginnen. Also ich habe mir immer gedacht, naja, wenn es Gott wirklich gibt, und jetzt sagen wir mal Gott so wie in den großen monotheistischen Religionen beschrieben wird, das muss ich fairerweise sagen, also ein Gott, der die ganze Wirklichkeit verursacht hat. Wenn es diesen gibt, nur mal hypothetisch, dann bin ich als Bewohner seiner Wirklichkeit darauf angewiesen, dass er sich mir mitteilt. Denn wenn Gott die ganze Wirklichkeit gemacht hat, wie soll ich dann als Bewohner dieser Wirklichkeit irgendetwas Verlässliches über Gott aussagen? Er würde ja per Definition meine Vorstellungskraft übersteigen. Eigentlich kann ich gar nichts über ihn sagen. Ich könnte eigentlich nur schweigen. Gut, dann würden Leute sagen, dann kannst du als Theologe ja auch dir einfach einen anderen Job suchen, aber du wirst schon noch was finden. Also eigentlich kann ich gar nichts über ihn sagen, es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Gott teilt sich mit. Und ich glaube eben, dass Gott genau das gemacht hat, aus christlicher Sicht nicht in einer Institution, auch nicht in einer Ideologie, übrigens auch nicht in erster Linie in einem Buch, sondern in erster Linie in einer Person Jesus Christus. Und das glaube ich auch nicht einfach nur so, weil ich mir das aus dem Finger sauge, sondern weil ich glaube, dass Jesus genau das von sich beansprucht hat und er macht es auf eine Art und Weise, die ich für sehr überzeugend halte. Und da, wo andere Religionen behaupten, dass Gott sich an einer anderen Stelle offenbart hat, in Offenbarungsschrift zum Beispiel, im Vergleich überzeugt mich das immer deutlich weniger. Und ich lasse mich auf den konkreten Vergleich ein. Also das war für mich in meinem Ausgangspunkt. Wenn ich irgendwas Verlässliches über Gott sagen möchte, ein Gott, der Schöpfer der Welt sein soll, dann bin ich darauf angewiesen, dass er in meine Wirklichkeit hineinspricht, in einer Art und Weise, die ich verstehen kann. Und ich glaube, dass er das in Jesus gemacht hat. Das war immer mein Startpunkt.
Ja, das finde ich einen absolut spannenden und auch absolut wichtigen Punkt, weil in vielen Religionen hat man das ja gar nicht. Da hat man eben gar nicht diese konkrete Gottesoffenbarung, die man im Christentum hat. Und du hast ja auch schon eingangs erwähnt, im Grunde kann man auch einige Religion auch schon dadurch ausschließen, dass sie eben nicht diesen monotheistischen Ansatz haben, dass sie eigentlich auch nicht davon ausgehen, dass das Universum einen Anfang hatte, sondern viele Religionen gehen dann auch von einem pantheistischen Gottesbild aus.
Und wobei man dann fairerweise sagen müsste, dann müsste ich eben erstmal nachweisen oder zeigen, dass für mich ein monotheistischer Gottesbegriff plausibel ist. Und du hast gerade schon ein paar Argumente angeteasert. Ne? Also es gibt auch Argumente, es gibt schon Argumente dafür, überhaupt erstmal plausibel zu finden, dass es einen Gott gibt. Aber wir sind ja erst am Anfang des Gesprächs sozusagen.
Aber das finde ich dann doch immer interessant, dass wenn man jetzt aufgrund, da können wir es einen eigenen Stream dazu halten, warum der Monotheismus mehr Sinn gibt als der Pantheismus oder warum es überhaupt einen Gott gibt und man davon ausgibt, dass es Gott gibt und nicht, dass es ihn nicht gibt, dass man dann doch allein schon durch diese Einkategorisierung ja doch einige Religionen dann ausschließen kann, die von vornherein von dem anderen Gottesbild ausgeht. Und das fand ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Letzten Endes sind wir ja auf Gott angewiesen. Wenn wir an den Gott glauben, der außerhalb von Raum, Zeit und Materie ist, und er sich aber uns selber nicht offenbart, dann wären wir so schlau wie davor, ob es dann Gott gibt oder nicht. Kann dann sein, es würde Gott geben, aber wir würden es gar nicht wissen, dann bräuchten wir uns auch keine weiteren Gedanken darüber machen. Ich frage mich immer, wie sich Leute damit zufrieden geben können, dass es einen Gott gibt, aber dass er sich eben nicht selbst offenbart hat. Und ja, durch das, dass Jesus dann den stärksten Anspruch erhoben hat, ist es vielleicht tatsächlich auch ein gutes Argument, mit der Person zu starten, die da auch diesen Anspruch für sich selber erhoben hat. Und diesen krassen Anspruch hat außer Jesus niemand erhoben.
Ja, und fairerweise muss man sagen, ich meine, im umgekehrten Fall wäre es ja genauso. Also mit dem Konjunktiv kommt man da nicht weiter. Ne? Wäre ich ein Muslim, würde ich einen muslimischen Glauben vertreten? Ja, klar, das gehört dazu. Ja. Aber dann würde das Argument ja auch wiederum umgekehrt gelten. Dann könnte man sagen, ja, warum soll ich ausgerechnet mit dem Islam anfangen? Es gibt doch auch die Christen. Mhm. Und ich präsentiere eben nicht einfach nur Argumente für den christlichen Glauben, weil ich jetzt zufälligerweise Christ bin, sondern weil ich glaube, dass es auch sehr gute Argumente sind. Mhm. Und deswegen rate ich damit zu beginnen. Mhm.
Genau. Ja, da kam auch noch eine andere sehr spannende Frage rein. Und zwar, wie soll man reagieren, wenn Argumente für den Glauben als nicht stichhaltig bezeichnet werden? Oftmals geht es einem ja so, dass man sich jetzt gerade zum Beispiel mit den Indizien für die Auferstehung Jesu auseinandergesetzt hat, von denen überzeugt ist. Und dann reagiert aber jemand und sagt, okay, nee, für mich reicht das nicht aus, für mich ist das nicht weiter stichhaltig.
Also im Grunde muss man da leben, wenn man findet, dass man ein super Argument hat, aber trotzdem nicht alle davon überzeugt sind. Selbst wenn man redlicherweise überzeugt ist, das ist echt gut. Und auch ein gültiges Argument, also in der formalen Logik sagt man, ein gültiges Argument ist eins, wenn die Grundannahmen stimmen, dann muss die Schlussfolgerung stimmen. Das heißt, wenn jemand den Grundannahmen widerspricht, muss er mir eigentlich nicht widerspricht, dann muss er mir eigentlich zustimmen. Mhm. Und ich glaube schon, dass es solche gültigen Argumente gibt im christlichen Glauben. Und dann sind die Diskussionen meistens darüber, ob denn die Annahmen stimmen, und dann versuchen Leute, die Annahmen zu widerlegen. Das finde ich auch legitim. Genauso funktionieren Diskussionen. Gelegentlich trifft man aber Leute, die sagen, ja, mag ja alles sein, aber beeindruckt mich trotzdem nicht. Da muss ich damit leben. Also da muss ich damit leben, dass jemand gar nicht versucht, argumentativ zu widerlegen, was ich ihm sage, sondern sich dem trotzdem entzieht. Also das Ganze mit gleicher Lautstärke wiederholen bringt jedenfalls nichts. Ich habe mich dann daran gewöhnt, das einfach zu präsentieren und zu sagen, gut, denk mal drüber nach. Es ist rein menschlich gesprochen ja sowieso so gut wie nie so, dass man während eines Gesprächs, während einem jemand einem was Neues präsentiert, dann irgendwann dem anderen zustimmt und sagt, ja, du hast recht, wie konnte ich mich nur so irren? Also das machen nur sehr, sehr, sehr reife Menschen, das sofort zuzugeben. Ich habe das auch noch nicht oft gemacht, dass ich mitten im Gespräch sage, oh ja, du hast recht, ich habe mich geirrt. Aber hinterher, also ja, wenn mir jemand irgendwas sagt, was mich beeindruckt hat, manchmal habe ich dann dagegen gehalten und ein, zwei Wochen hinterher gemerkt, oh, eigentlich hat er recht. Und ich ertappe mich dabei, wie ich im Gespräch mit jemand ganz anderem seine Argumente, die also vor allem ersten verwende, als ich das einmal an mir festgestellt habe, habe ich ein bisschen geschmunzelt über mich selber und dann gedacht, naja, so wird es ja meinen Gesprächspartnern über den christlichen Glauben auch gehen. Dass sie erstmal dagegen halten, einfach weil man sich an eine neue Sichtweise auch erstmal gewöhnen muss. Also testet man das aus und hält dagegen, finde ich völlig okay. Aber trotzdem arbeitet es dann im anderen weiter. Und dann kann ich es einfach so stehen lassen und damit rechnen, dass es weiterarbeitet. Als Christ glaube ich ja tatsächlich auch, dass Gottes Geist im Menschen wirkt und ihm Dinge wichtig machen kann. Und dass Gott sozusagen noch mehr Möglichkeiten hat, als nur meine argumentativen Bemühungen, die sowieso ja auch nicht immer so großartig sind. Also das finde ich wichtig. Und außerdem hoffe ich, dass ich einen Teil der Antwort auf die Frage auch schon in meiner Präsentation gegeben habe. Ich glaube, was Menschen am Glauben hindert, sind eben nicht nur die Argumente, sondern die unterbewussten Annahmen. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich diskutiere mit Leuten und eigentlich ist alles klar. Und zwar nicht nur aus meiner Sicht, sondern im Grunde gibt der andere es auch zu. Ja, eigentlich hast du recht. Aber trotzdem sperrt sich was. Irgendwas sagt in dem anderen, das kann ja gar nicht sein, aber es kann trotzdem nicht sein. Vielleicht, weil es einfach ungewohnt ist, das für wahr zu halten, man muss sich an eine neue Sichtweise, wie gesagt, gewöhnen. Vielleicht aber auch, weil es so unterbewusste Hindernisse gibt, Bilder, die das Ganze schwer machen. Oder vielleicht auch die Sorge, naja, wenn ich mich darauf einlasse, dann gehöre ich halt zu diesem Club der Christen, da will ich vielleicht gar nicht dazugehören. Kann ich alles nachvollziehen, aber es ist eben nicht auf der rationalen Ebene. Und dann ist es manchmal gut, mit einem solchen Menschen auch eher persönlich ins Gespräch zu kommen und rauszufinden, was ist es eigentlich, was Menschen für Sorgen haben, die ihnen den Glauben schwer machen.
Absolut. Ja, ich habe auch den Eindruck, man darf da einfach insgesamt auch entspannter sein. Ich glaube, gerade wenn man eine Vorliebe für Apologetik hat, dann hat man immer so den Ansatz, ich muss den anderen jetzt unbedingt überzeugen, bis er sagt, okay, ich habe das stärkere Argument oder das Argument hat mich überzeugt. Und verkrampft dann auch vielleicht manchmal und kann dann vielleicht auch an dem Punkt nicht aufhören, wo man vielleicht einfach mal einen besseren Punkt machen sollte. Und wie du schon richtig gesagt hast, in ganz vielen Fällen arbeitet es dann im Nachhinein doch mehr an einem, als man vielleicht denkt. Also ich kann das vielleicht auch von einer persönlichen Anekdote, kann ich deinen Punkt bestätigen. Ich hatte auch mal mit einem Freund hatte ich zusammen eine Diskussion, und haben dann bis tief in die Nacht hinein noch diskutiert. Und da ging es eben auch gerade um diesen Punkt, Elia, warum soll ich bei den ganzen Religionen und bei den ganzen Konfessionen, warum sollte ausgerechnet dein Glaube der richtige sein, warum sollte ich ausgerechnet damit anfangen? Und dann haben wir uns ziemlich, ziemlich lange in die Nacht hinein diskutiert, dann oftmals, aber als wir noch einen Punkt gemacht haben, haben wir dann nochmal angefangen und dann wollte ich unbedingt nochmal ein Argument bringen, dass es fast am Ende ein bisschen hitzig geworden ist, das mir dann eigentlich fast dann ein bisschen leid getan hat, weil ich will ja auch nicht so irgendwie ich diskutiere gerne, aber ich will dann auch nicht der religiöse Fanatiker sein, der keinen Punkt machen kann. Und dann sind wir so in ein versöhnliches Gespräch reingekommen und dann hat er schon gesagt, also so im Gehen waren, hat er dann schon gemeint, ja Elia, wenn er ganz ehrlich ist, er macht sich schon manchmal Gedanken auch über meine Punkte. Und er muss zugeben, manchmal wünschte er sich auch, dass das Ganze nicht stimmt, was ich sage, dass er nicht recht hat und dass er zur Erkenntnis kommt, okay, er ist im Grunde in der Sicht von Christen, letztendlich ist er verloren und braucht Jesus und dass es schon auch ein Punkt ist, den er schlucken muss und wo er sich Gedanken machen muss. Und ich glaube, hätte ich da jetzt noch verkrampfthaft versucht weiterzumachen, dann hätte ich es vielleicht ihm vielleicht sogar noch erschwert, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Also ich glaube, am Ende kann man das immer nur oft genug betonen. Wir wollen keine Diskussionen gewinnen, sondern Menschen.
Also während du das erzählt hast, eine spannende Anekdote und kann ich total nachvollziehen. Ist mir ein amerikanischer Philosoph eingefallen, Thomas Nagel, der hat das tatsächlich mal so ausdrücklich gesagt. Der ist selber Atheist, versteht sich auch als Atheist und sagt aber, er findet es interessant, dass manche Naturwissenschaftler einen geradezu irrationalen Hang haben, Glaubensüberzeugungen von sich fernzuhalten. Mhm. Und er hat es mal zugegeben. Also er sagt, manche seiner Kollegen haben ein kosmisches Autoritätsproblem. Und er will selber auch nicht, dass es im Universum Gott gibt, dass das Universum so beschaffen ist, dass Gott es geschaffen hat. Er muss zugeben, dass das so ist. Und er glaubt, dass ganz viele Haltungen seiner Kollegen damit zu tun haben, dass sie so eine Art kosmisches Autoritätsproblem haben. Was fand ich sehr ehrlich, das zuzugeben. Ich würde auf keinen Fall jetzt sagen, dass das für alle Menschen gilt, die nicht glauben. Auf keinen Fall. Es gibt auch viele Menschen, die nicht glauben, die sehr nachvollziehbare Gründe dafür haben, nicht zu glauben. Und denen würde ich dann versuchen, eben umso bessere Gründe für den Glauben zu präsentieren. Das gibt es auf jeden Fall. Aber das gibt es eben auch, zumal ja Beteiligte das selber auch einräumen. Und ich möchte eben daraus lernen, als Christ genau das Gleiche auch nicht zu tun. Also nicht nur, weil ich glaube, das muss ja alles stimmen, mir bestimmte Fragen vom Leib zu halten, sondern genau umgekehrt. Gerade weil ich glaube, Jesus ist die Wahrheit, möchte ich jede auch noch so kritische Anfrage an mich heranlassen und noch ehrlich prüfen und auch nicht nur zum Schein. Und das ist aus meiner Sicht gerade Ausdruck meines Vertrauens in Jesus, dass dieser Glaube das aushält. Und die Erfahrung habe ich bisher gemacht, aber das möchte ich gerne weiter so verfahren. Und ich ermutige auch andere Christinnen und Christen dazu, eben Fragen an sich ranzulassen. Das ist gerade Ausdruck einer starken Überzeugung, dass man das macht und auch neugierig ist auf die Sicht eines anderen Menschen.
Ja, da hast du gerade schon einen absolut wichtigen Punkt gesagt. Es kann auch sein, weil ich zwischenzeitlich kein WLAN hatte und es mich rausgehauen hatte, dass du in der Präsentation nochmal ausführlicher drauf eingegangen bist. Aber man darf ja auch nicht unterschätzen, klar, mit dem christlichen Glauben gehen sehr viele positive Punkte einher. Ich bin der Überzeugung, Gott ist gut und je länger ich glaube, desto mehr habe ich diese Überzeugung. Und weiß auch die Dinge mehr zu schätzen, die wir durch den christlichen Glauben haben. Allein schon die Hoffnung auf die Auferstehung ist so ein krasser Punkt, dass der alle Punkte wettmacht. Aber man darf ja doch auch nicht die Punkte unterschätzen, die einen eher vielleicht manchmal dazu bringen könnten, dass man sich wünscht, dass der christliche Glaube nicht stimmt. Also auf diesen Punkt bin ich letzte Woche auch schon bei meiner Präsentation darauf eingegangen. Also gerade wenn man sich bestimmte Stellen im Alten Testament durchliest oder sich auch mit dem Thema Hölle beschäftigt, da könnte man sich ja tatsächlich manchmal wünschen, dass es Gott nicht gibt oder hat man vielleicht sogar eine Hoffnung, je nach Gottesbild, wenn man da auch manche Geschichten durchliest von Leuten, die ihren Glauben hinter sich gelassen haben, da darf man es auch nicht denselben Fehler machen, dass man es immer versucht, da alles zu diagnostizieren. Da möchte ich mich zurückhalten. Aber bei mancher Geschichte denke ich, okay, wenn ich dieses Gottesbild hätte, da würde ich mir auch wünschen, dass Gott nicht existieren würde. Und dann hätte ich fast mehr Gründe dafür, dass ich mir wünschen würde, dass er nicht existiert, wie dass er existiert.
Ja, auf jeden Fall.
Und zu dem Punkt ist auch eine spannende Frage reingekommen, gerade vom Simon, ich kann sie mal einblenden. Und zwar, welche Rolle spielt das innere Zeugnis des Heiligen Geistes für dich bei einer Konversion? Wie verhält sich das Wirken Gottes am menschlichen Herzen zu logischen Argumenten?
Okay, eine theologisch kenntnisreiche Frage. Also ich glaube natürlich, um das mal ein bisschen zu übersetzen, dass Gottes Geist, also Gottes Wirklichkeit in meinem Leben, mich zum Glauben zieht oder um mein Vertrauen wirbt. Vertrauen, Glaube ist ja Vertrauen, und Vertrauen hat es an sich, ich kann es nicht einfach so per Knopfdruck beschließen. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt glaube ich das, sondern ich brauche schon Gründe, einen Anlass zu vertrauen. Und die Argumente spielen dabei eine Rolle, aber auch, dass mir die Vertrauenswürdigkeit Gottes vor Augen steht. Und ich glaube, dass Gott durch seinen Geist in mir um mein Vertrauen wirkt. Und deswegen geht es ohne Gottes Geist gar nicht. Also ich glaube, ohne Gottes Geist kann man gar nicht zum Glauben kommen. Und Gottes Geist bedient sich aber all dessen, was eben Menschen überzeugt. Und dazu gehören natürlich auch Argumente. Nicht nur, haben wir ja eben länger gesprochen, dass eben nicht nur Argumente wichtig sind, aber eben auch Argumente. Und in meinem Fall haben Argumente eben eine besonders große Rolle gespielt, aber ich glaube, dass es individuell verschieden ist. Ich glaube, dass der Weg von Gott mit Menschen so individuell ist wie diese Menschen. Und manche Menschen kommen durch eine starke Gotteserfahrung, unmittelbare Gotteserfahrung zum Glauben, manche durch Argumente, manche durch eine Mischung. Manche kommen auch durch eine gute christliche Erziehung zum Glauben. Es ist völlig legitim, wenn man dann als Erwachsener diesen Glauben auch nochmal in Frage stellen lässt und als Erwachsener neu durchdenkt, finde ich das völlig okay, auf diese Art und Weise zum Glauben zu kommen. Und ich glaube, Gottes Geist bedient sich all dieser Prozesse, um mir den Glauben nahe zu bringen. Deswegen kann ich das im Nachhinein nicht auseinanderdröseln. War das jetzt Gottes Geist oder waren das nur in Anführungszeichen die Argumente, sondern er wirkt durch diese Argumente. Mhm.
Und wie der Heilige Geist am Ende in uns wirkt, das ist ja dann eh ein Mysterium, da kann man ja auch schwer dann sagen.
Da bin ich gar nicht so sicher, ob das nur ein Mysterium ist. Also ich glaube, dass interessanterweise, wie er gewirkt hat, kann man manchmal erkennen im Rückblick. Also er hat zum Beispiel bestimmte Erfahrungen gebraucht, die ich gemacht habe, bestimmte Menschen mir über den Weg geschickt, die mir bestimmte Dinge gesagt haben oder so. Aber in dem Moment, wo es passiert, kann man sich noch nicht unbedingt im Voraus sicher sein, dass es Gottes Geist ist, sondern man nimmt sich selber als jemand wahr, der sich Gedanken macht über den Glauben und denkt, ja, ich glaube das jetzt mal, oder ich denke, ich halte das für richtig, ich lasse mich mal drauf ein. Man hat den Eindruck, das ist so, wie wenn man immer eine neue Überzeugung entwickelt. Im Rückblick merkt man, das war gar nicht nur meine eigene Idee. Gottes Geist hat um mich geworben, aber er hat auf eine Art und Weise um mich geworben, die meine Freiheit nicht ausschaltet, die mich nicht zu einer Marionette macht, sondern er wirbt um mein Vertrauen.
Genau. Was gerade auch bei dem Stichwort inneres Zeugnis des Heiligen Geistes, welche Frage mir da vielleicht noch kam, was würdest du Leuten raten, die vielleicht die Argumente des christlichen Glaubens so abgewogen haben und so zu dem Punkt gekommen sind, ja, in gewisser Weise überzeugt es mich noch nicht, oder überzeugt es mich, aber ich habe noch dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes noch nicht. Ich bin da noch so, stehe so zwischen den Stühlen und weiß es noch nicht, ob ich diese Entscheidung wirklich treffen kann und soll. Was würdest du so den Leuten vielleicht raten?
Also ich würde zunächst mal sagen, dass ich gar nicht glaube, dass das innere Zeugnis des Heiligen Geistes irgendwas ist, was alternativ oder zusätzlich zu all den anderen Dingen passiert, die ich erlebe, bedenke, erfahre oder so, sondern dass Gottes Geist vor allem durch diese Dinge hindurch wirkt. Also mit anderen Worten, es gibt keine Voraussetzung dafür, zu Jesus zu kommen. Man muss nicht moralisch irgendwas leisten, man muss nicht irgendwo Mitglied werden erst oder so, sondern es ist reines Geschenk, zu Jesus zu kommen. Man muss noch nicht mal eine bestimmte Gefühlstemperatur in sich entwickelt haben. Also manchmal wird das ja geradezu zu einer Leistung. Du darfst dich da erst dann Christ nennen, wenn du eine ganz bestimmte Erlebnisqualität hattest in deinem Leben. Finde ich nicht, ja. Also Jesus sagt, ne, wenn euer Glaube klein wie ein Senfkorn ist, ganz klein, das ist schon Glaube. Und ich sage immer, beim Glauben kommt es nicht so sehr auf die gefühlte Intensität oder die Qualität an oder ob das eine bestimmte Qualität hat, sondern auf die Adresse. Also es ist nicht so interessant, wie intensiv sich mein Glaube anfühlt, sondern ob er sich an die richtige Adresse richtet. Ich habe ja gesagt, dass ich häufig Zug fahre durchs ganze Land. Und wenn ich Zug fahre, wie ich mich fühle, während ich Zug fahre, ist nicht ganz so wichtig wie die Frage, ob ich in den richtigen Zug eingestiegen bin. Mhm. Also manchmal fühle ich mich auch schlecht, wenn der Zug verspätet ist, jetzt ein schlechtes Bild, ja. Aber solange ich im richtigen Zug sitze, der mich ans Ziel führt, war das schon Ausdruck meines Vertrauens, dass ich in diesen Zug eingestiegen bin. Und was ich dabei empfinde, ist gar nicht so wichtig. Im Glauben ist es auch so. Also wenn Menschen sagen, ich habe dieses Zeugnis noch nicht, mir fehlt noch was, würde ich sagen, wenn du aber doch Interesse hast am Glauben, wenn dich der Glaube überzeugt, ist das für mich ein starkes Argument, starkes Indiz dafür, dass Gottes Geist die ganze Zeit schon in dir am Wirken ist. Mhm. Und ich glaube außerdem, dass Glaube ja gar nicht so sehr darin besteht, dass ich um mich selber kreise und mir über mich selber Gedanken mache, wie fromm bin ich denn heute, ne? Auf einer Skala von 1 bis 10. Heute bin ich bei der 8, gestern war ich bei einer 5. Glaube heißt sowieso nicht so viel, dass ich mir so viel Gedanken über mich selber mache, sondern dass ich mir Gedanken über Jesus mache, über Gott und begeistert bin davon, was Gott für mich tut. Also von mir absehe und auf Gott schaue. Und mich so auch Gott zeige und zu Gott sage, hier bin ich, du siehst mich, manchmal bin ich begeistert, manchmal auch nicht, manchmal habe ich so meine Zweifel, aber ich will bei dir sein. Mhm. Ich glaube, darin besteht Glaube. Und das Geniale ist, genau dadurch entsteht nebenbei auch dieses Gefühl, in aller Regel. Ich habe keine Garantie dafür, aber ich glaube, dass dann daraufhin sich irgendwann auch solche Erfahrungen einstellen werden, von denen man erst im Rückblick merkt, oh, das wäre ja eine sehr spezielle Erfahrung. Also sobald man aufhört, so um sich selber zu kreisen, wie fromm bin ich heute, sondern über Jesus nachdenkt, über das, was er für uns getan hat, denke ich, ist man auf dem richtigen Weg. Das wäre meine Empfehlung. Das ist auch kein Patentrezept, aber ich denke, das steckt im Wesen des Glaubens drin, dass Glaube eben nicht heißt, so viel mehr über mich selber Gedanken zu machen, sondern mich über Gott und seine Geschenke zu freuen.
Ja, und eine interessante Anekdote vielleicht dazu, auch gerade zu den logischen Argumenten, hat auch stark damit zu tun, was du gerade gesagt hast. Ich habe vor kurzem eine Debatte, oder es war eigentlich mehr eine Diskussion, zwischen auch einem christlichen Apologeten und zwischen dem Cosmic Skeptic, ich glaube, der heißt Alex O'Connor, habe ich mir angeschaut. Ich glaube, da ging es vor allem um das Hiddenness-Argument. Also wie kann es sein, dass Menschen, die glauben wollen, am Ende nicht glauben können oder hält sich Gott verborgen? Und der Alex O'Connor ist ja eigentlich schon bekannt dafür, gerade in seinen früheren Videos, dass er schon immer heftig gegen das Christentum feuert und versucht, die Argumente zu widerlegen, wo er nur kann. Und er hat dann ganz am Ende von dem Stream hat er gesagt, wenn er ganz ehrlich zu sich selber ist, jetzt nachdem er sich mehrere Jahre damit beschäftigt hat, ganz so schlecht, wie er früher gedacht hat, sind die Argumente dann doch nicht. Wenn man sich länger damit beschäftigt, merkt man, okay, nee, so dumm sind die eigentlich nicht und es gibt tatsächlich gute Gründe, an Gott zu glauben. Ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig, kann sein, ich tue es jetzt ein bisschen krasser ausdrücken, als es er ausgedrückt hat, kann man sich selber bei Unbelievable mal anschauen. Hat dann aber am Ende gesagt, trotzdem würde er noch nicht glauben, weil er einfach diese religiöse Erfahrung noch nicht gemacht hat. Und dann hat der christliche Apologet dann cool drauf gekontert, der hat dann gesagt, okay, würdest du wirklich behaupten, dass es Gott in deinem Leben noch nicht gewirkt hat, wenn du früher die Argumente für den Glauben für total bescheuert gehalten hast? Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, so schlecht sind die Argumente nicht. Es gibt tatsächlich Argumente, die mich beschäftigen oder die gar nicht so schlecht zu sein scheinen. Bist du dann nicht an dem Prozess oder merkst du dann nicht schon einen Prozess, an das Gott an dir gearbeitet hat? Und ich hatte den Eindruck, das ist jetzt vielleicht absolut subjektiv, aber ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass ihn diesen Punkt zum Nachdenken gebracht hat. Und der Stream hat dann tatsächlich so aufgehört, dass er gesagt hat, ja, ich brauche nur eine kleine religiöse Erfahrung und dann würde ich glauben. Und mich persönlich hat es dann sofort dazu bewegt, nach dem Stream oder nach dem Video dafür zu beten, dass auch ein Alex O'Connor am Ende Jesus annimmt. Und würde das mega stark finden. Also ich fand das absolut hammer, dass er das so offen zugeben konnte.
Also danke für die Anekdote. Total spannend. Ich schaue es mir nochmal an. Und natürlich würde ich das auch immer noch hinzufügen. Also wenn jemand von sich sagt, die Argumente überzeugen mich und eigentlich würde ich das auch gerne glauben, dann finde ich es natürlich legitim, wenn dieser Mensch auch direkt sich im Gebet an Gott wendet und zu Gott sagt, ich würde gerne etwas von dir merken. Ich merke an mir, ich brauche eine besondere Erfahrung, um dir wirklich zu vertrauen. Mhm. Und ich glaube, dass Gott darauf antworten kann. Ich habe keine Garantie, dass Gott auf eine ganz bestimmte Weise darauf antwortet oder so, wie sich dieser Mensch das denkt, sondern Gott antwortet so, wie es für das Entstehen des Glaubens dieses Menschen am besten ist. Und es kann sein, dass es eben nicht ganz so easy ist, weil es für einen nachhaltigen Glauben besser ist, wenn er auf eine andere Weise entsteht. Da kann ich Gott nicht in die Karten schauen. Aber ich glaube natürlich, dass es legitim und auch in Ordnung ist, aber auch nicht irrational, wenn sachlich alles dafür spricht und man sagt, mir fehlt aber gefühlsmäßig etwas, genau darum zu bitten und zu Gott zu sagen, ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Viele spricht dafür, ich würde gerne etwas davon merken. Das finde ich legitim. Das empfehle ich auch immer. Nur ist das eben wieder auch kein Patentrezept. Viele Leute sagen, das habe ich alles schon versucht, funktioniert trotzdem nicht. Und dann würde ich schon sagen, vielleicht rechnest du mit einer Art von Erfahrung, die gar nicht zwingend nötig ist. Sondern eigentlich bist du schon drin und vertraue dich auch einfach so, wie du jetzt bist, Gott an. Das würde ich immer noch hinzufügen.
Darf ich dich vielleicht an der Stelle mal fragen, was du von der Pascalschen Wette hältst, die ja auch ein Stück weit mit dem Thema zu tun hat?
Da muss man die Pascalsche Wette nochmal erläutern. Also ich muss jetzt so ein bisschen offhand machen. Also der Blaise Pascal, der Philosoph, hat gesagt, also sinngemäß ist jetzt wahrscheinlich sehr grob einfach zusammengefasst, die Konsequenz, mit Gott zu leben, ist auf jeden Fall besser, selbst wenn es ihn nicht gibt. Und die Konsequenz, ohne Gott zu leben, ist auf jeden Fall schlechter, selbst wenn es ihn wenn es ihn nicht gibt, Moment, kriege ich nicht ganz zusammen. Also unterm Strich macht es auf jeden Fall Sinn, sich auf Gott einzulassen, selbst wenn man nicht sicher ist, ob es ihn gibt, weil die Konsequenz in jedem Fall besser ist. Wenn es ihn nicht gibt, hat man trotzdem ein sinnvolles Leben. Und wenn es ihn gibt, ist die Konsequenz, ihn zu verpassen, sehr viel schrecklicher. Und deswegen sagt er, lässt sich doch ein. Das ist jetzt so in meinen Worten sehr simpel zusammengefasst. Diese Wette ist häufig kritisiert worden. Und wenn ich sie so jetzt richtig zusammengefasst habe, und das ist immer noch eins meiner Projekte, mich damit nochmal eingehen, das zu befassen, denn ich traue dem Blaise Pascal zu, dass er es doch noch ein kleines bisschen anders gemeint hat. Mhm. Wenn man sie tatsächlich so formuliert, dann halte ich sie für problematisch. Denn das klingt ja so ein bisschen wie so eine Art utilitaristischer Glaube, also ein Glaube, den man aus Nützlichkeitserwägung hat. Und das funktioniert nicht. Also man kann ja nicht selber sich in die Tasche lügen und sagen, ich glaube das jetzt, obwohl ich gar nicht sicher bin, ob es stimmt. Aber es könnte ja sein, dass es stimmt und dann wäre es sehr schön, das geglaubt zu haben, um auf der richtigen Seite zu stehen. Mhm. Glaube ist ja eben Vertrauen, das die ganze Existenz bestimmt und das kann ich nicht einfach beschließen, das zu haben. Das wächst in mir, wenn mir jemand vertrauenswürdig begegnet, wenn mir etwas einleuchtet. Das kann ich eben nicht einfach beschließen. Mhm. Was ich allerdings der Pascalschen Wette abgewinnen kann, ist, dass es sich daraufhin lohnt, sich auf den Glauben einzulassen. Also die Frage zu prüfen. Ja, und so argumentiere ich tatsächlich auch. Also wenn das Ganze stimmt, wäre es so großartig, dass es doch schade wäre, es zu verpassen, nur weil man keine Lust hat, es erstmal zu überprüfen. Also allein die Möglichkeit, dass Gott existieren könnte und bereit ist, uns zu überschütten mit Sinn, Hoffnung, Liebe. Allein diese Möglichkeit sollte es uns zumindest nahelegen, mal darüber nachzudenken. Also die Argumente pro und contra zu prüfen. Insoweit lasse ich die Wette gelten. Nicht, dass ich beschließe, etwas zu glauben, wobei ich eben gar nicht sicher bin, ob damit Pascal richtig wiedergegeben ist, sondern ich lasse mich mal darauf ein, ob was dafür spricht, weil die Möglichkeit so wichtig ist, dass ich es nicht einfach verpassen darf. Und das würde ich tatsächlich jedem empfehlen. Also die Möglichkeit, dass es einen Schöpfer gibt, der etwas Großartiges mit vorhat, das ist eine so wichtige Möglichkeit, dass man nicht einfach sagen sollte, interessiert mich nicht. Also das sind wir unserem einmaligen Leben schuldig, dass wir uns dieser Frage ernsthaft stellen.
Ja, das würde ich absolut bestätigen. Ich muss nämlich zugeben, ich war früher ein absolut großer Kritiker von der Pascalschen Wette und habe da auch mal, ich glaube, auf einem Instagram-Channel einen recht langen Kommentar dazu gepostet, auf einem christlichen Channel, weshalb ich das Argument schlecht finde. Ich habe es aber schon öfter mal gehört, dass das Argument häufig auch falsch verstanden wird, weil wenn man das so ganz klassisch nimmt, kann man es ja tatsächlich kritisieren, weil was bedeutet dann sich für Gott entscheiden bei so vielen Religionen? Und man kann ja auch nicht sich entscheiden zu glauben und man glaubt gar nicht. Das ist dann, hat ja nicht nur mit einer Entscheidung zu tun. Glauben ist vielleicht auch eine Entscheidung, aber nicht nur. Aber ich habe mittlerweile den Eindruck, er hat es mehr so gemeint, dass wenn man an einem Punkt ist, wo man sich wo man sagt, okay, es gibt gute Argumente für den Glauben, aber ich bin mir so bei 50%, ja, bin ich mir unsicher. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass es da manchmal Sinn macht, abzuwägen, okay, was gibt es zu gewinnen, was gibt es zu verlieren. Nicht, wenn man utilitaristisch glauben sollte, aber wenn man sich schon immer wieder bewusst machen darf, was auf dem Spiel steht, was es zu verlieren gibt und was es zu gewinnen gibt. Und ich glaube, wenn man sich wirklich bewusst macht, was für krasse Auswirkungen hat und dass es wirklich möglich ist. Es gibt einen Gott, der existiert. Es gibt einen Gott, der gut ist. Es gibt ewiges Leben. Ich finde, diese Hoffnung ist so krass, dass man meiner Meinung nach auch bei, kann man sich jetzt um die Zahlen kann man sich streiten, aber bin ich der Meinung, wenn man bei 50% ist, lohnt sich das All-In zu gehen. Nicht, dass man sich dann deswegen glaubt, wenn man sich dann entscheidet zu glauben, aber ich glaube, es lohnt sich, der ganzen Sache mal wirklich eine Chance zu geben und wirklich zu tun, was man tun kann. Wenn man an dem Punkt, sich hundertprozentig sicher zu sein, kommt man eh nicht. Ich glaube, man kommt eingangs wahrscheinlich nicht mal auf 70-80%. Und ich glaube, mehr, wenn man diesen Schritt geht und vielleicht bei 50% steht, dann kommt man mit der Zeit auf 60, auf 70, 80 und so weiter, wenn man das überhaupt so angeben kann.
Du hast ja selber gesagt, das mit den Zahlen ist natürlich nicht so ganz einfach. Mhm. Aber ich würde wieder insoweit auf jeden Fall zustimmen, wenn es so gut ist und wenn zugleich mehr als genügend Argumente dafür sprechen, macht es Sinn, sich darauf einzulassen. Also du hast gerade gesagt, All-In gehen. Das will ich nur mal präzisieren. All-In gehen heißt eben nicht, und das sehen wir ja, denke ich, bei so, ich beschließe jetzt das einfach zu glauben, sondern All-In gehen heißt, ich lasse mich darauf ein. Und der Punkt ist ja, glaube ich, ist eine Vertrauensbeziehung. Und zwar, ich sage immer, sehendes Vertrauen, nicht blindes Vertrauen. Also nicht Vertrauen, wo ich sage, okay, ich glaube das jetzt, ich denke mir nicht mehr weiter darüber nach, sondern sehendes Vertrauen angesichts all der Gründe, die dafür sprechen. Und zugleich gehört zu solchem Vertrauen aber eben auch die Erfahrung, dass es Sinn macht. Und die Erfahrung kann ich erst machen, wenn ich mich schon mal darauf eingelassen habe. Mhm. Also es ist so ein kreativer Zirkel. Es gibt auch kreative Zirkel, nicht Zirkelschlüsse, wo man sich dann selbst beschädigt, sondern man lässt sich mal darauf ein, die Wirklichkeit so wahrzunehmen, und dann merkt man, auf diese Art und Weise verstehe ich mich selber besser, ich verstehe auch die Welt besser, und das bestätigt wieder meine Grundannahme und ich sehe immer mehr von der Welt. Also eins meiner Lieblingszitate von C.S. Lewis, ich wette, dass der im Apologetik-Channel auch schon öfters zu Sprache kam.
Ganz großer Fan von C.S.
Lewis. Ganz genau. Dann kennst du das Zitat. Bestimmt, C.S. Lewis hat mal gesagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Und diese Erfahrung kann man tatsächlich erst machen, wenn man sich darauf eingelassen hat. Deswegen, es gibt Argumente und so, die kann man prüfen. Aber wesentliche Erfahrungen im Glauben macht man tatsächlich nicht aus der Distanz, sondern erst, wenn man sich darauf einlässt. Aber das ist eben nicht ein Einlassen unter Ausschaltung des Verstandes, sondern so, wie man sich auch auf andere Überzeugungen einlässt und sie erst ermessen kann, wenn man sie aus der Innenperspektive raus wahrgenommen hat. Und ich werbe eben darum, da mit Jesus zu beginnen. Das gebe ich zu, weil eben gute Argumente dafür sprechen, mit ihm zu beginnen. Und dann aber aus der Perspektive des Glaubens heraus nach wie vor kritische Anfragen, um mich anzulassen und auch Zweifel zuzulassen und so, und dann die Erfahrung zu machen. Glaube trägt auch durch diese Zweifelsphasen durch und wird eher robuster. Das, denke ich, ist eine Erfahrung, die du sicherlich auch gemacht hast.
Und ich glaube, am Ende hat es ja auch ein Stück weit mit Demut zu tun, würde ich sagen. Weil viele Leute, also ich kenne es aus persönlichen Kontakten, aber so ein bisschen habe ich das auch damals in dem Stream von dem Alex O'Connor rausgehört, dass die halt an die Sache so rangehen, ja, es gibt da ein paar gute Argumente und irgendwie ist die ganze Geschichte schon interessant. Aber ich bin noch nicht ganz überzeugt, und Gott, mach mal, überzeug mich mal. Ich bin noch nicht ganz, mich hast du noch nicht überzeugt, jetzt komm, liefer mal noch mehr. Ich will jetzt noch eine religiöse Erfahrung, ich will jetzt noch ein Wunder sehen. So ein bisschen wie auch die Pharisäer damals zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, gib uns mal ein Zeichen. Finde ich ja interessant, weil Jesus ja zu dem Zeitpunkt schon richtig viele Wunder gemacht hat. Und Jesus dann sagt, ich hoffe, ich kann es richtig zitieren, diese Generation wird kein Zeichen bekommen, außer das Zeichen von Jona, und macht ja dann eine Anspielung auf die Auferstehung. Und ich glaube, Leute, die tatsächlich mit dieser Haltung an die ganze Sache rangehen und denken, ich verschränke jetzt mal meine Arme und Gott, mach mal, liefer du mal ab, schenk du mir mal noch ein Zeichen und ein Wunder, glaube ich tatsächlich, auch wenn es, glaube ich, eine harte Aussage ist, dass da der Bibelvers gilt, den Demütigen schenkt Gott Gnade und den Hochmütigen widersetzt sich Gott. Und dass der auch irgendwie eine demütige Haltung dazu gehört, und zu sagen, so ein bisschen dieser Satz, der ja vor ein paar Jahren Jahreslosung war, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also ich bin noch nicht ganz durchgedrungen und irgendwie zweifle ich oder kann noch nicht richtig glauben, aber ich will glauben. Natürlich mit einer Aufrichtigkeit, und dass man sich jetzt nicht Fragen einfach, dass man das einfach Fragen von sich wegdrängt, aber dass man schon auch an diesem Punkt ist, wenn Gott Gott ist, dann ist mir auch klar, wer ich dann in dem Moment bin und dass ich das dem folgt, dass ich auch mit einer Demut auf Gott zugehen möchte.
Also ich würde ergänzen, ich würde es vielleicht auch eine neugierige Haltung nennen, also neugierig zu sein auf das, was kommt. Und dass man so die Wirklichkeit besser kennenlernt, das denke ich, ist vermittelbar. Ich muss allerdings dazu sagen, in letzter Zeit begegnen mir mehr Leute, die mit so einer neugierigen Haltung rangehen und ganz ehrlich sagen, würde das gerne glauben, ich finde das nicht so leicht. Also ohne erkennbare, selbstverursachte, übermäßige Profiskepsis, sondern mit echter Neugier trotzdem es nicht so leicht finden. Und dann finde ich, haben sie gute Argumente verdient und auch das Werben um ihre persönliche Zustimmung. Aber natürlich sage ich auch gerne und oft, dass ich Skepsis gesund finde. Ich halte es für richtig, etwas, was mir gesagt wird, skeptisch zu prüfen. Also Skepsis ist ja die Fähigkeit zu etwas, was mir jemand sagt, also einen Schritt auf Distanz zu gehen und zu sagen, ja, mag ja sein, aber nennen wir erstmal Gründe. Das finde ich völlig okay. Ich würde nur von solcher gesunden Skepsis eine sture Skepsis unterscheiden.
Ja,
Skepsis, die sich auch nicht die besten Argumente nicht erweichen lässt. Ja. Und das gibt es, ja. Aber das muss derjenige oder diejenige selbst mit sich selbst ausmachen, ob die eigene Skepsis eine gesunde Skepsis ist oder ob man schon von vornherein die Entscheidung getroffen hat. Kann ja gar nicht sein, egal was für ein Argument kommt, lasse ich da nicht ran. Das muss jeder für sich selber beantworten, mit welcher Haltung er daran geht.
Und ob ich halt denselben Standard halt an alle Argumente setze. Manche sind dann bei den Argumenten für den christlichen Glauben überkritisch und für Argumente, wo sie ihre politische Überzeugung drauf bauen oder in anderen Bereichen, da lassen sie auf einmal diese Kritik fehlen, dass man dann schon auch authentisch ist und sagt, okay, ich bin skeptisch, aber ich bin dann wirklich in allen Dingen skeptisch. Und wenn ich dann überzeugt bin, dann nehme ich auch eine Sache an und will da nicht...
Also ich finde quasi, je wichtiger ein Thema, desto bessere Argumente möchte man gerne haben. Aber das gilt natürlich dann für beide Seiten. Also bei Gott geht es dann wirklich um ein Thema von großer Tragweite. Kann ich jeden verstehen, der sagt, ach, da reicht mir nicht so eine Empfehlung, so nach dem, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, sondern ich brauche wirklich ein Argument. Bei anderen banalen Dingen, welchen Gegenstand soll ich kaufen, zum Beispiel reicht eine Empfehlung, aber worauf soll ich mein Leben bauen, da brauche ich schon sehr gute Argumente. Aber es gilt natürlich für die Alternativposition auch, also für die Position, es gibt keinen Gott, du musst dir deinen eigenen Lebenssinn konstruieren. Das ist auch eine Position von großer Tragweite und gelegentlich begegnet mir so unterbewusst das Gefühl bei Leuten, naja, das ist so die Werkseinstellung. Die Werkseinstellung ist, ich lebe ohne Gott. Und wenn du glaubst, mit Gott leben zu können und zu sollen, dann begründe das mal. Ich finde es okay, das zu begründen, aber ich finde, dass natürlich die andere Position ihre Position auch begründen muss. Also je größer die Tragweite einer Überzeugung, desto besser müssen die Argumente sein, die sie schützen. Aber das gilt natürlich für den Atheismus genauso wie für den Glauben an Gott.
Vielleicht auch noch eine Frage, die mir kam. Jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen, was man entgegnen kann, wenn dieser Vorwurf von anderen Menschen kommt. Was würdest du vielleicht einer Person raten? Also ich spreche auch aus eigener Erfahrung. Ich habe ja gerade im letzten Stream habe ich so ein bisschen über meine eigene Zweifelerfahrung und auch über meine eigene Glaubenskrise gesprochen. Und interessanterweise hat die jetzt nicht damit angefangen, dass ich jetzt auf einmal auf einen Einwand gestoßen bin, der mich verwirrt hat, sondern ich auf einmal die Frage nicht mehr beantworten konnte, warum glaube ich eigentlich? Also dass ich mir auf einmal ganz stark selber eingebildet habe. Ich bilde, ja, kann man tatsächlich so sagen, ich habe mir eingebildet, ich bilde es mir ein und habe mich dann verrückt gemacht und habe gedacht, das ist alles nur die Wunschprojektion und was mache ich jetzt? Ich habe die offensichtlichen Sachen in meinem Leben, die es dem nicht entsprochen haben, die habe ich die ganze Zeit unterdrückt. Was würdest du vielleicht in einem Gespräch so einer Person raten, die sich selber anzweifelt oder auch die eigenen Erfahrungen oder auch vielleicht die eigene Logik oder den eigenen Verstand anzweifelt?
Also ich würde zunächst mal sagen, ich finde es auch wieder legitim, das alles zu benennen. Und ich glaube, dass solche Zweifel natürlich nicht dadurch verschwinden, dass man sie versucht zu ignorieren. Dadurch werden sie eher stärker. Ich würde sie sozusagen ans Licht holen und eins nach dem anderen anschauen und sagen, was genau steht jetzt eigentlich in Frage? Habe ich neue Argumente kennengelernt für Überzeugungen, die ich vorher anders begründet habe? Oder deute ich nur Erfahrungen, die ich gemacht habe, anders als vorher? Was genau sich verändert? Und da gerade wenn es um mich selbst geht, darf ich ja mir gegenüber auch so ein kleines bisschen ein bisschen härter, wenn wir ins Gericht gehen, also auch ein bisschen selbstkritischer sein. Um mal wieder C.S. Lewis zu zitieren, der hat mal sinngemäß gesagt, naja, wir Menschen sind eben auch Wesen aus Fleisch und Blut und unsere Überzeugungen sind oft beeinflusst von ganz banalen Dingen. Also wenn wir schlecht geschlafen haben, sieht auf einmal die Welt weniger sinnvoll oder weniger von Gott gestaltet aus als vorher. Und wir glauben, wir hätten eine große Glaubenskrise in Wirklichkeit. hätten wir einfach nur mal besser schlafen müssen oder so. Und sich dann selber auf die Schliche zu kommen und sich selber auch nicht so fürchterlich ernst zu nehmen. Wenn nicht wirklich handfeste Gründe hinzugekommen sind. Wenn handfeste Gründe sind, dann würde ich die allerdings benennen und sagen, ich habe aus folgenden Gründen jetzt Zweifel an einer Position, die ich vorher die ganze Zeit für richtig gehalten habe. Worin genau besteht der Zweifel? Was zweifle ich an? Zweifle ich die Wahrheit des Glaubens an oder zweifle ich eine bestimmte Sichtweise des Glaubens an? Das heißt, wenn ich diese Sichtweise ändere, müsste ich dann aufhören zu glauben oder würde ich nur meinen Glauben anders verstehen als vorher? Das heißt, häufig entpuppt sich dann ein Zweifel in Wirklichkeit als eine Häutung im Glauben. Also, dass mein Verständnis von Gott sich verändert. Das heißt aber nicht, dass ich aufhöre, an Gott zu glauben. Sondern es kann, ehrlich gesagt, heißen, dass ich einfach erwachsener werde. Also, dass ich zum Beispiel lerne, meinen Glauben besser zu vereinbaren, damit, dass die Welt nicht immer so ist, wie ich sie gerne hätte und dass Dinge nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte. Und dass Gott mich auch in schwierige Zeiten führt. Ich habe keine Ahnung, ich habe das ja nicht gesehen, was du da erzählt hast, ob das jetzt auf dich zutrifft. Aber ich glaube, dass solche vermeintlichen Zweifel am Glauben in Wirklichkeit Reifungsphasen des Glaubens sind, wo der Glaube nicht selber über Bord geht, sondern sich verändert. Mhm. Genau.
Und ich bin mittlerweile auch der Überzeugung, diese Frage, warum glaube ich eigentlich, die sollte man beantworten können, wenn man einen reifen und erwachsenen Glauben haben möchte. Natürlich. Ja. Wird man die immer also wieder aktualisieren, seine Antwort, aber dass das schon eine Frage sein sollte, wenn man die gestellt bekommt, dass man dann eine Antwort drauf haben sollte.
Und die Antwort kann sich auch verändern. Also der Grund, warum man ursprünglich mal zum Glauben gekommen ist, kann sich unterscheiden von den Gründen, die man später im Glauben nennt, für das, was einen im Glauben am wichtigsten macht. Also viele Menschen kommen zum Glauben, weil ihre Eltern ihnen den nahegebracht haben, finde ich als Grund erstmal völlig legitim. Ich habe ganz viele Überzeugungen, weil meine Eltern sie mir beigebracht haben, das macht diese Überzeugung nicht falsch. Ich habe nur dann als Erwachsener noch zusätzliche Gründe dafür kennengelernt, dass meine Eltern recht hatten. Meine Eltern haben schon auch gelegentlich recht. Und das gilt für jemanden, der in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, vielleicht genauso. Und dann kann es sein, dass ihr die Frage, warum glaube ich eigentlich mit 50 Jahren anders beantwortet als mit 15? Und trotzdem ist es der gleiche Glaube und er hat unterschiedliche Möglichkeiten kennengelernt, ihn zu begründen. Mhm.
Ja, was mir, glaube ich, auch mittlerweile hilft, ich glaube, damals war ich eben noch nicht an dem Punkt. Ich kann mich erinnern, ich hatte damals regelrechte Angst, mir jetzt bestimmte Inhalte anzuschauen. Ich glaube, wenn ich da auf manche YouTube-Videos geklickt hätte, wo schon die Überschrift, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber so die klassischen Argumente gegen das Christentum, ich glaube, da wäre schon mein Puls auf, was weiß ich, gewesen, bevor ich es mir angeschaut hätte oder hätte es mich auch nicht getraut, ein Buch durchzulesen, das meinen Glauben herausfordert. Ich kann mich erinnern, ich habe dann manchmal, wenn ich im Buchladen war, haben mich dann so bestimmte Bücher gelockt, der Gotteswahn, und habe dann mal reingeschaut und ich habe dann so ein paar Sätze durchgelesen oder von Stephen Hawking, er hat auch das Buch Kurze Antworten auf große Fragen. Okay. Mhm. Und da geht er auch auf die Frage, warum er nicht an Gott glaubt. Ich glaube, er hat es ja anders formuliert. Und das waren dann so diese Momente, wo ich dann einfach aus reiner Neugier diese Bücher mal rausgezogen habe und es mir durchgelesen habe. Und die haben mich damals ziemlich aufgewühlt, dass ich oftmals schnell die Bücher wieder zugeschlagen habe, wieder reingestellt habe und ich dann das richtig verdrängt habe. Und ich glaube, wenn ich manchmal immer noch von Leuten oder vielleicht auch manchmal von Familienangehörigen schon die Kritik bekommen habe, ja, ist es bei dir nicht Wunschdenken, kann ich mittlerweile schon darauf antworten. Mag sein, dass es Wunschdenken ist. Ich tue mich aber mittlerweile, versuche ich mich regelmäßig immer mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Und mehr wie das kann ich am Ende nicht tun. Ich versuche regelmäßig, mich mit den besten Argumenten auseinanderzusetzen und habe dadurch, glaube ich, auch mit der Zeit dann eine Resilienz entwickelt. Und solange ich weiß, okay, ich versuche zumindest das zu leben, dass ich meinen Glauben auch wieder hinterfrage. Das hilft mir mittlerweile zu sagen, okay, nee, eigentlich, wie ich mit Kritik umgehe oder wie ich auch mit Herausforderungen umgehe, zeugt eigentlich schon davon, dass ich mir nichts vormache. Und gerade weil mich Sachen immer wieder aufs Neue herausfordern, also gerade weil ich mir einen Stream dann anschaue oder irgendein Video und ich merke, das Herzklopfen ist nach wie vor da, ich tue es nicht einmal von vornherein Dinge abblocken und mich beschäftigen auch Dinge dann über Tage und Wochen hinweg, aber allein schon, dass ich mich immer wieder versuche aufs Neue den Fragen auszusetzen, dass es mir dann schon so eine Gewissheit auch mit der Zeit gibt, okay, nee, anscheinend versuche ich es wenigstens da aufrichtig ranzugehen und habe da keinen Wahn und es ist nicht einmal nur eine Einbildung.
Also ich würde, also danke, ich finde es sehr ehrlich, dass du das alles so beschreibst und insofern deswegen auch sehr hilfreich. Zunächst mal würde ich sagen, rein formalogisch, selbst wenn man an sich selber entdecken sollte, mein eigener Glauben ist zum Teil Wunschdenken, ich glaube das, weil ich das andere nicht wahrhaben will oder so, die Zweifel nicht ertragen kann. Selbst wenn man das zugeben müsste, würde daraus ja noch nicht folgen, dass der Glaube Unrecht hat, sondern dann würde man nur die Reife des eigenen Glaubens hinterfragen. Ich muss zugeben, mein eigener Glaube ist zum Teil Wunschdenken oder ich bin durch Vorurteile geprägt. Davon ist auch sowieso niemand frei, dass man die Welt vorurteilsvoll wahrnimmt. Das gilt für alle Menschen, jegliche Überzeugung, dass sie das tun. Daraus folgt wiederum auch noch nicht, dass der Glaube Unrecht hat, sondern nur, dass der eigene Glaube noch nicht so super begründet ist. Aber die Begründung kann man ja noch nachliefern. Also die kann man ja dann noch bekommen. Und bei der Gelegenheit kann man dann irgendwann sich auch trauen, diese Bücher zu lesen. Und das wirst du vielleicht inzwischen festgestellt haben, die sind eigentlich gar nicht so toll. Also ich habe auch The God Delusion gelesen, der Gottesfahren von Richard Dawkins. Ich habe gedacht, meine Güte, das hat zu viel Furore gemacht und ich muss es jetzt mal lesen. Und das sind 600-700 Seiten, ich habe es gelesen und ich war auch schon beeindruckt von dieser rhetorischen Wucht, aber es ist im Grunde, es ist ganz viel Polemik, das wirst du inzwischen festgestellt haben. Also das, wie er arbeitet, ist argumentativ ziemlich dünn, also gerade da, wo er atheistische Position verteidigt, also ausdrücklich versucht, den Glauben an Gott zu widerlegen. Das entsprechende Kapitel, Kapitel 7 dieses Buches ist das, glaube ich, ist argumentativ ganz dünn, wenn man das mal nach den Regeln der formalen Logik durchschaut. Man denkt, meine Güte, und darum machen Leute so ein Brimborium. Und das finde ich eigentlich eine ganz beglückende Erfahrung, das zu lesen und denken, meine Güte, das ist ja alles nur Wortgeklänge. Also ich hätte mir eigentlich mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ja. Man kann Atheismus auch besser verteidigen. Also da hätte ich mir mehr erwartet. Ja, und dann kann man irgendwann diese Erfahrung machen. Und ich glaube, reale Menschen auf dem Weg im Glauben brauchen dafür aber Hilfe. Das wirst du wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass man das nicht als einzelner Mensch immer kann, sondern man braucht Unterstützung durch andere, schlicht Informationen, die mir andere liefern können oder Argumente, die mir andere liefern. Das ist auch nicht unredlich, sondern das heißt nur, ich behaupte nicht, dass ich meine Überzeugung einfach als einzelner Mensch festhalten kann. Das gilt auch wieder für andere Überzeugungen auch. Wenn man als einziger Mensch eine bestimmte Überzeugung hat in einem sozialen Umfeld, wo alle anderen das anders sehen, das ist echt schwierig, egal wie gute Argumente dafür sprechen. Deswegen braucht man hin und wieder die Rückversicherung für andere. Du bist nicht verrückt, folgende Argumente sprechen dafür und so kann man die Einwände widerlegen. Deswegen bin ich übrigens auch dafür, dass man sich regelmäßig in christliche Gemeinschaft begibt, nicht um sich dabei einlullen zu lassen und mir irgendwas suggerieren zu lassen, sondern einfach aus Gründen der ausgleichenden Gerechtigkeit. Ja, ich bewege mich ja dauernd in einer Kultur, in der Gott für die meisten Menschen kaum eine Rolle spielt im Alltag. Und das spielt natürlich auch mit meinem Unterbewusstsein. Da komme ich irgendwann auch auf die Idee, wer glaubt, der ist irgendwie von vornherein unter Rechtfertigungsdruck. Aber bei näherem Hinsehen sprechen die rationalen Argumente eine andere Sprache. Und deswegen, aus Gründen der ausgleichenden Gerechtigkeit, finde ich das völlig in Ordnung, einmal die Woche mindestens eine Versammlung aufzusuchen von Leuten, die das alles ähnlich sehen wie ich und mir versichern, du bist nicht der Einzige. Das ist für sich auch kein Argument, aber es stellt sozusagen wieder Chancengleichheit
her. Ja. Und man kann ja auch immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Also den Punkt tut ja auch das Simon immer wieder aufs Neue betonen, dass man es einfach auf eine ungesunde Art und Weise auch zweifeln kann. Also wenn ich jetzt noch recht im neuen Glauben bin und mir dann gleich sämtliche Bücher von Atheisten und Philosophen reinziehe, ohne mich davor im selben Maße auch mit den Argumenten für den christlichen Glauben befasst zu haben, dann wird mich das mit ganz großer Wahrscheinlichkeit überfordern. Also auch wenn ich mir vielleicht so die Hauptargumente für die Auferstehung Jesu mich da mal mit beschäftigt habe oder ein Buch wie der Fall Jesus durchgelesen habe und dann meine, ich bin jetzt gut ausgerüstet. Es geht dann ja in beiden Seiten, geht es dann ja immer mehr in die Tiefe. Und dass man dann schon auch gucken sollte, wenn ich jetzt mich da rauswage und versuche mich immer wieder aufs Neue zu hinterfragen, dass es dann schon auch damit einhergeht, wie ich in meinem Glauben gefestigt bin. Also ich glaube, das ist immer unklug, wenn ich dann versuche jetzt nur noch nach Sachen zu suchen, die meinem eigenen Glauben widersprechen. Heißt ja auch, wer meine ersteht, der sieht zu, dass er nicht falle, dass es einfach in einem gesunden Maße sein soll und auch ja auch damit zu tun hat, welchen Auftrag habe ich. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jetzt jeder Durchschnittschrist sich sämtliche Sachen reinziehen sollte.
Also um das mal wieder auch vielleicht ein bisschen verständlich zu machen für Leute, die von sich sagen, ich glaube das aber alles gar nicht, die können natürlich wieder daraus hören, ganz am Ende versuchen sie doch, sich so ein bisschen so einen Freiraum sicherzustellen, wo sie gefeit sind vor zu viel Kritik. Und dann würde ich solchen Menschen wieder gegenüber sagen, nein, es geht wieder nur um Chancengleichheit. Also es geht darum, dass man das ist dann legitim ist zu sagen, ich natürlich lasse ich Anfragen an mich ran, aber ich brauche schon auch Argumente, die mich bestärken und ich brauche so ein Mittel. Das gilt übrigens für andere Überzeugungen auch. Ich werbe immer darum, dass man die eigene Überzeugung, politische oder sonst wie andere Überzeugung, immer wieder den Test durch andere Überzeugungen aussetzt. Aber natürlich darf man auch Argumente suchen, die die eigene Überzeugung bestätigen. Beides sollte sich mitteln. Das finde ich wichtig.
Deswegen sind ja auch Debatten, glaube ich, ein ganz guter Weg, sich da auch weiterzubilden, wenn man einfach zwei Sichtweisen gegenüber hat und dann die andere Person immer direkt auf den Einwand eingehen kann und man da dann mehr oder weniger schon einen sehr fairen, einen sehr fairen Austausch kennenlernt.
Also ich warte noch auf die Debatte. Ich warte noch auf die Debatte, wo einer von beiden am Ende sagt, Sie haben recht, jetzt bin ich Ihrer Meinung. Das passiert nämlich so gut wie nie, aber es ist ja so eine Art Schaulaufen der Argumente für das Publikum. Das Publikum kriegt vorgeführt, wie ein Atheist und ein Christ zum Beispiel über Themen diskutieren. Und das ist, glaube ich, der Wert einer solchen Veranstaltung.
Und am Ende würde das ja sogar seine Glaubwürdigkeit bestätigen, wenn mal jemand sagt, okay, nee, ich lag offensichtlich falsch, du hattest recht. Aber das kann man halt vor so einem großen Publikum, kann man sich das nicht eingestehen. Das
würde vielleicht passiert es irgendwann mal. Genau.
Das wäre auf jeden Fall, ja, also würde ich mich darauf freuen, wenn das mal passieren würde. Aber ich halte es auch eher für unwahrscheinlich, wenn dann am Ende des Tages Richard Dawkins mal sagt, oh, das Argument hat mich jetzt überzeugt, ich werde jetzt Christ. Schön wäre
es. Also solche Fälle hat es in der Öffentlichkeit schon gegeben, nicht so sehr in Debatten, aber in Buchform. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Anthony Flew gehört hast, dem Philosophen, der Anfang des 20. Jahrhunderts, der ist, ich glaube, der ist auch schon verstorben, da bin ich mir nicht sicher, auf jeden Fall sehr alt. Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich mit in die Schule des sogenannten logischen Positivismus gehört, der eine sehr atheistische Position vertreten hat und dann vor einigen Jahrzehnten ein Buch geschrieben hat mit dem Titel There is a God, How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind. Also da beschreibt er noch nicht, wie er zum christlichen Glauben findet, sondern wie er zum Glauben an den Theismus findet, an einen Schöpfergott, einen mächtigen Gott und zwar vor allem durch Argumente und sagt, seine früheren atheistischen Positionen hat er als falsch jetzt erkannt. Das gibt es selten, aber das gibt es. Und man muss fairerweise sagen, Leute wie Richard Dawkins und manche in seiner Community haben dann gesagt, Anthony Flew wäre irgendwie jetzt neben der Kappe. Also konnten das auch nicht stehen lassen, dass jemand einfach ehrlich seine Meinung ändert und das auch öffentlich kundtut. Das gibt es auch. Ja, das muss man auch sagen.
Ja, finde ich in seinem Fall auch spannend, weil soweit ich weiß, wurde er am Schluss zum Deisten. Und das, obwohl er ja sich auch schon ziemlich ausgiebig mit der Auferstehung Jesu auseinandergesetzt hat, hatte ja auch mal eine Debatte mit Gary Habermas und hat auch einige, es gibt einige Zitate von ihm, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt nicht falsch, aber es sagt so sinngemäß, dass die Auferstehung Jesu schon das krasseste Wunder in Religion ist, wofür es die besten historischen Indizien gibt. Finde ich dann ja schon auch interessant, dass jemand zum Glauben kommt, okay, es gibt höchstwahrscheinlich gibt's eine göttliche Kraft und es gibt gute Indizien für die Auferstehung Jesu, aber dann am Schluss jetzt trotzdem nicht unbedingt Christ wird. Am Ende wissen wir jetzt nicht, was aus ihm geworden ist. Das finde ich auch interessant.
Okay, jetzt frage ich noch mal kurz, ob noch Fragen im Chat sind, wenn das nicht der Fall ist.
Scheint nicht so zu sein.
Wenn das nicht der Fall ist, würde ich mich allmählich verabschieden. Ja, also wer mich erreichen will, über die Seite iguv.de, iguv.de für Institut für Glauben und Wissenschaft und Ressourcen von uns, von unserem Institut und von Kollegen, Kolleginnen finden Sie auf der Seite begründetglauben.org, begründet-glauben.org. Das wollte ich beides als kurzen Werbeblock noch loswerden an der Stelle. Genau, dann würde ich mich an der Stelle verabschieden und danke dir jedenfalls für das nette Gespräch und spannende Gespräch und allen, die Fragen gestellt haben, für die Fragen.
Ja, vielen, vielen Dank dir, dass du bei uns da mit dabei warst. Hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, war ja auch mein erster Stream. Aber du hast sehr leicht gemacht. Genau, für die Zuschauer, gib gerne einen Daumen hoch. An der Stelle müsste ich jetzt, glaube ich, ankündigen, welche nächsten Streams folgen. Da bin ich jetzt leider nicht so fit wie der Simon, aber findet ihr auf jeden Fall alles auf dem Instagram-Channel und findet ihr auf dem YouTube-Channel. Und es gibt auf jeden Fall einige weitere interessante Streams in den kommenden Tagen. Also bleibt dran, habt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, alles Gute.